herzlich willkommen bei Episode 99 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen und vielleicht auch mal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Hier ist das erste Interview nach meiner Podcast-Pause und ich finde es so großartig, wieder diese Gespräche führen zu können und in die Köpfe und in den Alltag von Menschen gucken zu können, die ich spannend finde, die mich interessieren und die ganz tolle Kunst machen. Aber dass ich gleich mit dieser Künstlerin den Neustart machen durfte, das begeistert mich wirklich. Ich habe mich getroffen mit Swantje Günzel. Ich bewundere ihre Arbeit. Ich bin richtig begeistert. Und das Besondere, ihre Kunst zieht mich so tief in ihre Geschichte hinein, in die Geschichten, die sie erzählen. Und sie berührt mich so sehr, wie ich es kaum bei einer anderen Kunst erlebe. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und dass ich mit ihr in diese neue Phase von Atelier Talk starten kann, das ist wirklich fantastisch. Eins aber möchte ich vorab noch kurz berichten. Die letzte Episode, die Episode 98 über Perfektionismus, das war die erste, mit der ich nach meiner mehrmonatigen Pause wieder eingestiegen bin. Ich hatte mich richtig gefreut, wieder da zu sein, aber womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte, das waren eure Reaktionen. Wie ihr euch gefreut habt, dass ich mit Atelier Talk zurück bin, das hat mich echt ein bisschen geflasht. Ich habe so viele Nachrichten bekommen auf den unterschiedlichsten Kanälen, so viele herzliche, wertschätzende, berührende Messages, da ging mir echt das Herz auf. Auch so Sachen wie, oh, mein Lieblingspodcast ist wieder zurück. Tausend Dank dafür. Das ist einfach unbezahlbar für mich. Das macht mir meine Arbeit hier einfach ja so sinnvoll und ja, ist einfach toll. Apropos unbezahlbar, einen Podcast zu betreiben, das zieht so einige Kosten nach sich. Allein in neue Interviewmikrofone habe ich gerade investiert. Und es gibt aber auch noch einige andere Kosten. Und so freue ich mich und bin echt stolz, dass Atelier Talk jetzt unterstützt wird von Kunstinvestments. Ich denke auch, dass es inhaltlich eine ganz, ganz schöne Symbiose ist und ich freue mich wirklich sehr darüber. Infos dazu findet ihr am Ende dieser Episode auf der Atelier Talk Webseite und auch in den Shownotes. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Swantje Günzel und ihre sehr besondere Konzeptkunst. Der Kontakt begann über Instagram, wo Swantje und ich uns auf einen Kaffee verabreden wollten. Der Kaffee ist noch nicht passiert, dafür dieses tolle Gespräch. Und wir berühren viele Themen. Wir sprechen über Swantjes Kunst und vor allem, wie sie ihre eigene Sprache und ihre Themen gefunden hat. Und besonders hierbei, wie viel Gegenwind sie hatte, erst mit dem Kunstmachen an sich, dann mit ihrem ganz speziellen Thema. Gegenwind bis heute und trotzdem ist sie dran geblieben. Was für eine Inspiration. Wir sprechen über die Wichtigkeit von Unterstützung und Zusammenarbeit, über die Rolle von Vorbildern bzw. das Fehlen von Vorbildern. Es geht um die Herausforderung, anders zu sein und um die Vorteile, anders zu sein. Auch über den Kunstmarkt sprechen wir, über aktuelle Tendenzen und Entlohnung bzw. Nichtentlohnung von Künstlerinnen und Künstlern. Wir sprechen über ihren Ideenfundus, das Aufwachsen in einer Kleinstadt, über das Überrolltwerden von Bilderfluten, um nur ein paar Themen zu nennen. Swantje hat eine unglaubliche Energie. Man spürt einfach, wie tief sie in und mit ihrer Kunst lebt. Jeder einzelne Satz, und ich übertreibe das nicht, ist so voller Dynamik und Power, dass es mir schwer fiel, dieses Interview zu kürzen. Es war noch mal viel länger als das, was ihr heute hier zu hören bekommt. Und ich habe schon ziemlich viel rausgeschnitten. Noch mehr wegzunehmen, das wäre nur noch mit echten körperlichen Schmerzen verbunden gewesen. Das habe ich einfach nicht gemacht. Und ich möchte dich teilhaben lassen an dieser Kraft und Energie und an ihrer tiefen Verbundenheit mit einem Leben in und mit der Kunst. Mir hat es wirklich viel gegeben. Wenn du vor dem Gespräch noch einen Blick auf Swantjes Kunst werfen möchtest, dann stopp jetzt hier und schau auf ihrer Webseite www.swantje-günzel.de. Und dann freue dich auf dieses ganz besondere Gespräch. Nimm dir die Zeit, lehn dich zurück, lass dich ein. Eingestiegen in dieses Interview bin ich mit einer Frage, die dich, wenn du ihre Kunst noch nicht kennen solltest, vielleicht überraschen könnte. Ich habe angefangen mit der Frage, welche Schuhe Swantje gerade bei unserem Gespräch trägt.
Jetzt gerade sitze ich an einem Tisch und trage Pantoffeln.
Und wenn du nachher rausgehst, was trägst du für Schuhe?
Kommt ein bisschen drauf an, wie das Wetter ist. Wahrscheinlich so ziemlich olle Turnschuhe.
Das habe ich mir gedacht. Und hast du eine Ahnung, warum ich frage bestimmt, oder? Man sieht dich als Kunstfigur in deinen Fotos, in deinen Videos, häufig im Blümchenkleid, im gepunkteten, sehr schick, bis unter die Haarspitzen geschminkt und dann in den Stöckelschuhen. So kennt man dich nur aus den Bildern. Und ich habe mir natürlich gedacht, dass das nicht die Swantje ist, wie sie zu Hause im Haus und im Garten rumläuft oder auch in Hamburg, wenn sie einkaufen geht. Das bringt mich eigentlich gleich zum Thema. Du bist Konzeptkünstlerin. Kürzlich habe ich das jemandem erzählt, dass ich eine Konzeptkünstlerin interviewen werde. Und die Antwort war, oha, Konzeptkunst, das ist ja immer das, wo man nichts sieht. Das fand ich eine sehr schöne Reaktion. Und ich möchte ganz gerne von dir wissen, liebe Swantje, wenn du jemanden triffst bei der Party mit Sektglas in der Hand und dann kommt die Frage, was machst du denn so? Wie fasst du das kurz und knapp zusammen in so einer Situation, in der du eben nicht die Möglichkeit hast, eine halbe Stunde das zu erklären? Ich frage mich das schon ganz lange. Wie erklärt Swantje Günzel, was sie macht?
Also Konzeptkunst würde ich wahrscheinlich relativ knackig damit erklären, dass bei der Konzeptkunst nicht das Medium, sondern die Idee im Vordergrund steht. Dass ich also nicht die Malerin bin, die regelmäßig ins Atelier geht und vor ihrer Staffelei sitzt und malt und sich praktisch innerhalb des Mediums Malerei entwickelt, sondern bei mir sattel ich das Pferd von hinten auf. Ich suche mir die Idee oder das Thema, was für mich spannend ist, und überlege mir dann, in welcher Weise ich es umsetzen kann. Und das kann eben ganz vielfältig sein. Also es können unterschiedliche Medien sein, wie Fotografie, Video, ich sticke ja auch. Dann vergebe ich auch viele Dinge an andere, die dann praktisch Auftragsarbeiten für mich machen. Also ich arbeite zum Beispiel sehr eng mit einer Porzellanmalerin zusammen oder bitte meinen Fotografen etwas, also Dinge, die etwas aufwendiger sind, die tatsächlich sich mehr um das Technische drehen, für mich umzusetzen, um so an das Werk zu kommen. Oder ich bitte meine Fotografin, ich arbeite ja mit mehreren zusammen, dass sie mit mir an Konzepten arbeitet und wir halt schauen, was es für Möglichkeiten gibt, die zu übersetzen. Also man kann, glaube ich, bei mir nicht sagen, das ist die, die immer, also das ist nicht die, die immer stickt oder die, die immer mit Fotografie arbeitet, sondern es ist eben das Thema, und das ist bei mir ja relativ offensichtlich. Es ist als grobe Klammer unser Verhältnis zur Natur. Und dann suche ich mir eben innerhalb dieser Klammer meine Unterthemen aus.
In meiner Recherche habe ich gesehen, dass du, oder habe ich gelesen, dass du dich mit diesem Thema schon sehr, sehr früh beschäftigt hast. Du hast in einem Interview gesagt, dass du bist in den 70ern geboren, du bist 1972 in Soest. Sagt man eigentlich Soest oder Soest?
Man sagt Soest. Aber ich muss dazu sagen, ich habe keine besonders enge Beziehung zu Soest, weil ich wirklich nur da geboren bin und meine Mutter mich dann wieder unter den Arm gepackt hat und wir dann wieder dahin gefahren sind, wo sie damals gewohnt haben, was genau, da in der Nähe war.
Du bist aufgewachsen in Detmold.
Ich war erst im Sauerland und bin dann, als ich 5 war, nach Detmold gekommen.
Und dann bist du in den 70ern groß geworden und hast gesagt, das, was dich damals sehr geprägt hat, das sind die drastischen Bilder von Umweltkatastrophen, von sterbenden Bäumen und so weiter. Damit hast du dich auseinandergesetzt, und daran anknüpfend möchte ich ganz gerne wissen, also warum ich darüber gestolpert bin, ist nämlich das, du hast es in nicht nur einem Interview so betont, dass ich mich frage, was ist denn der Unterschied zu heute? Ich bin ein bisschen älter als du, ich bin auch mit diesen Bildern aufgewachsen, sie haben sich mir aber nicht so eingebrannt. Was mir im Kopf immer schwebt, das ist diese düstere Wolke des sauren Regens, über das alle immer damals gesprochen haben. Die Bilder sind mir nicht so stark im Kopf. Ich empfinde das so, dass es jetzt viel intensiver ist. was uns gezeigt wird. Erklär mir das bitte, was genau du mit diesen Bildern meinst und was die mit dir gemacht haben.
Also ich glaube, der Unterschied zu heute oder warum ich vielleicht auch so lange über die Erfahrungen aus meiner Kindheit gesprochen habe, ist natürlich, dass man Bilder, wenn man jung ist, anders empfindet. Es gibt, glaube ich, ja für viele Menschen so Momente, wo sie einfach merken, dass die Welt, von der sie das Gefühl hatten, sie können die überschauen oder die wäre irgendwie berechenbar, die natürlich sehr, sehr klein ist. Also als Kind lebt man ja in einer sehr kleinen Welt. Wenn man dann das Gefühl bekommt, da ist noch irgendein diffuses draußen, was sehr bedrohlich wirkt. Und diese Bedrohlichkeit habe ich eben über diese Bilder erfahren. Dazu kommt dann eben, dass man als Kind ja kaum in der Lage ist, dem wirklich gerecht zu werden, weil man einfach die Möglichkeit nicht hat, das zu relativieren. Also ich glaube immer noch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt innerhalb der Naturbetrachtung ist oder unter der Ernsthaftigkeit, mit der wir Natur damals betrachtet haben. In der Rückschau sagt man ja oft, die Bilder vom sauren Regen und vom Waldsterben wären zu übertrieben gewesen, also um dieses Phänomen damals abzudecken. Ich glaube das nicht. Ich glaube natürlich, dass, also weil es einfach eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, ist es ja auch was, wo man sich natürlich mit beschäftigt. Und aber bei mir war es ja eher eine Aneinanderreihung von Bildern und Themen, die eben innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eben in mein Leben kamen. Und wo ich als Kind das Gefühl hatte, dass die so stark und so aufwühlend waren, dass ich mich nicht davor verschließen konnte. Und dass ich die dann natürlich zugelassen habe in meiner Welt. Und die haben mich aber eben so aufgewühlt. Und ich habe damals schon, und das Gefühl hat sich tatsächlich nicht geändert, ich habe damals schon den Eindruck gehabt, dass es eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen der Erkenntnis, die es ja damals schon gab, und den Möglichkeiten oder der Wucht darauf, durch Handlung zu reagieren. Und heute hat es natürlich noch mal viel, viel kompliziertere andere Gründe. Und damals, ich meine, gut, ich kann mich jetzt nicht nur auf ein Thema beschränken. Es war ja, also so die 70er, 80er waren ja auch einfach eine Zeit, wo es so eine allgemeine Politisierung gab, was die Themen angeht. Also was eben diese Sensibilisierung für Umweltschutz und für Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte, weil einfach klar war, da gibt es einen Handlungsbedarf. Aber zwischen den Handlungsbedarf formulieren und einem tatsächlichen Handeln liegen einfach oft Lichtjahre. Und ich glaube, diese Diskrepanz habe ich in Teilen damals schon irgendwie erahnt. Aber wie gesagt, die ist ja heute eine andere.
Wie bist du denn mit den Bildern damals für dich umgegangen? Du hast ja erst auch was ganz anderes studiert. Du hast aber auch erzählt, dass du eigentlich dein Leben lang dich mit Kunst auseinandergesetzt hast. Und wenn diese Bilder für dich prägend waren, dann wirst du damit auch irgendwie umgegangen sein. Hast du damals das zeichnerisch umgesetzt? War dein Elternhaus ein künstlerisch-musisches? Nimm uns da mal bitte ein bisschen mit.
Es ist tatsächlich so, dass Kunst eine große Rolle in meiner Familie spielt. Ich habe zwei Onkel, die bildende Künstler sind. Wir sind viel in Ausstellungen gegangen. Es gab irgendwie immer eine Präsenz. Ich habe viel gezeichnet. Mhm. Ich habe viel Karikaturen gezeichnet. Das ging aber dann immer mehr um interne familiäre Dinge, die ich irgendwie dann in so dicken Karikaturenbüchern verewigt habe. Also so Schrulligkeiten der Familienmitglieder und so. Ja, also ich hatte schon, und da sehe ich natürlich auch, dass ich da sehr viel Glück hatte, weil das eben auch sehr viel mit Privilegien zu tun hat, dass meine Eltern, weil sie, obwohl wir in einer eher mittelgroßen Stadt gelebt haben, was ja dann, also da kennt man ja einfach viele Leute und die kannten zum Beispiel freie KünstlerInnen, die regelmäßig in der Woche Kurse angeboten haben, wo man eben Dinge ausprobieren konnte, also wo man zeichnen konnte, malen konnte. Und an solchen Kursen habe ich dann in Teilen teilgenommen. Das fand ich auch alles sehr, sehr spannend und das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube aber so im Rückblick, und das merke ich eben immer mehr, also so gerne, wie ich in Detmold gelebt habe und so sehr, wie die Stadt sich auch als sehr offen und kulturinteressiert gibt, was sie in bestimmten Bereichen bestimmt auch ist. Also die Musikhochschule ist ja da und das Landestheater. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass die Kunst eigentlich ein bisschen zu kurz kommt. Also dass so der Wunsch, sich wirklich mit Experimenten oder mit KünstlerInnen zu beschäftigen, die auch noch in einem Entwicklungsprozess sind. Also es gibt einen Ort, den Kunstverein, wo eben schon sehr etablierte KünstlerInnen immer ausgestellt haben, der ja auch seine absolute Daseinsberechtigung hat. Aber ich habe in Detmold wirklich immer vermisst, dass man, also zumindest in der Zeit, als ich damals da gelebt habe, dass man dem Experiment mehr Raum gegeben hat. So im Rückblick ist es auch einfach so, und das meine ich jetzt gar nicht böse, das ist eigentlich mehr nur so ein leichtes Bedauern. Ich frage mich oft, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich in einer größeren Stadt gelebt hätte. Also weil, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, keine winzige Stadt ist, aber sie hat sich in Teilen für mich ganz oft wie eine richtige Kleinstadt angefühlt. Also mit sehr viel sozialer Kontrolle. Ich habe mich permanent praktisch dem Blick der anderen ausgesetzt gefühlt. Es wurde leidenschaftlich viel kommentiert, wie man aussah, wie man rumlief. Und es gab einfach so ein sehr klares Bild davon, wie so ein Leben sein kann oder sollte. Und ich muss immer dran denken, wie du ja eben schon auch schon erwähnt hast, ich bin ja nicht direkt in die Kunst gegangen. Was übrigens auch viel mit diesem Großwerden in Detmold zu tun hatte, weil es einfach, ich hatte zu wenige Rollenvorbilder, die wirklich als freie KünstlerInnen unterwegs gewesen wären. Also die Leute, die ich kannte, hatten alle irgendeinen anderen Job dann noch angenommen, also sind ins Lehramt gegangen oder haben nebenbei Workshops gegeben oder sich irgendwie ein Leben aufgebaut, wo sie eben praktisch durch andere Jobs Geld verdient haben. Und dieser ganze Fokus auf einem Leben als freie Künstlerin oder Künstler, den habe ich eben kaum erlebt. Gleichzeitig habe ich aber eben gespiegelt bekommen, dass der Schritt in so eine Unsicherheit zu gehen ein viel zu großer sei, dass er auch mit so viel Gefahren verbunden ist und dass es eigentlich auch überhaupt keine Garantie auf Erfolg geben kann. Ich kann das natürlich, also bei diesen einzelnen AkteurInnen, um die es da ging, kann ich bei jeder Person genau nachvollziehen, warum sie das gesagt hat. Und ich weiß auch, dass das nie böse gemeint war und dass das nie was damit zu tun hatte, mir Steine in den Weg zu legen oder dass das mehr ja aus einer Fürsorge kam.
Genau, um dich zu
Aber es
beschützen.
war wirklich spektakulär, dass als ich dann mit 29 dann endgültig entschieden habe, ganz in die Kunst zu gehen, eben Menschen aus diesem Umfeld noch ungefragt an mich herangetreten sind und mir gesagt haben, ich sollte diesen Quatsch lassen und Lehramt noch obendrauf satteln. Und das waren nicht nur eine oder zwei Personen, sondern mehrere, weil für die dieses Konzept, freie Künstlerin zu sein, mit so viel Ängsten, Unsicherheiten und Gefahren verbunden war, dass ich da einfach aus der Ecke kaum Unterstützung erfahren habe. Also mein Studium, was ich eben nach dem Abitur gemacht habe, dass ich nach Bonn gegangen bin und Ethnologie, Politik und Kunstgeschichte studiert habe, was wirklich toll war, war eine ganz tolle Zeit, war thematisch, inhaltlich ganz toll, möchte ich auch nicht missen. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen für mich einmal offiziell abhaken, dass ich's versucht habe. Ich bin diesen Schritt gegangen. Und dann hatte ich die größere Legitimation vor mir zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt, auch wenn die Welt um mich herum eigentlich das Gefühl hat, dass er falsch ist. Ich glaube, ich hätte sehr viel darum gegeben, andere Rollenvorbilder in der Zeit gehabt zu haben. Also die etwas kühner unterwegs waren, etwas abenteuerlustiger. Ja, wo einfach, also wo die Möglichkeit, sich so ein Leben überhaupt vorzustellen, wenigstens einmal als Vorstellung hätte da sein können.
Ja, so dass man dann wenn die Eltern oder anderen Verwandten kommen und sagen, sei mal vorsichtig, mach mal bitte nicht Kunst, mach was Vernünftiges, dass man dann jemand im Kopf hat, an dem man sich festhalten kann und sagen kann, so will ich das aber machen. Und das fehlte ja.
Genau, und das muss ja dann auch niemand sein, der einen an die Hand nimmt und sagt, das sind jetzt die nächsten Schritte, sondern dass du einfach nur siehst, es gibt diesen Alternativkosmos, den auch Menschen besetzen und bewohnen und die existieren trotzdem noch. Und wie gesagt, also Meine Eltern unterstützen mich unglaublich viel. Also das, ich möchte da jetzt auch nicht den Gedanken aufkommen lassen, die hätten mich davon abgehalten. Und ich verstehe auch, warum die dann, als ich diesen Schritt dann wirklich vollzogen habe, erstmal etwas überrascht waren, weil ich denen auch am Schluss nicht, sagen wir mal, nicht in Echtzeit kommuniziert habe, sondern ja auch erstmal für mich eine Zeit gebraucht habe, um zu sagen, ich mache das jetzt wirklich, ziehe das jetzt knallhart durch, weil ich weiß, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es gar nicht mehr. Und aber als der Gedanke sich dann irgendwann bei denen durchgesetzt hat und eingesickert ist, dass sozusagen meine Determinierung, diesen Weg jetzt auch ganz klar weiterzugehen, egal was passiert auf diesem Weg, das hat eine Weile gedauert.
Warum, also du hast Ethnologie, Politikwissenschaften und Kunstgeschichte studiert, hast das ja auch nicht ganz ungern gemacht. Warum hast du dich für ein Kunststudium entschieden, das du dann hinterher in Hamburg noch drauf gesattelt hast?
Also ich habe ja so eine Mischung gemacht. Ich habe ein Aufbaustudium dann an der HFWK gemacht, was sich damals auch an Menschen richtete, die eben etwas, also schon ein bisschen älter waren. Ich war ja dann ungefähr 10 Jahre älter als die, die nach dem Abi dann direkt an die Akademie gegangen sind. Und das fußte so ein bisschen darauf, dass man praktisch als jemand kommt, der schon sich sehr viel mit Kunst auseinandergesetzt hatte und dann noch mal 2, 3 Jahre in diesem Aufbaustudium sich professionalisieren wollte. Und ich glaube, das war für mich genau das Richtige, weil es eben diese Kombination war aus dem, was ich schon vorher gemacht habe, was aber immer nur nebenher lief. Und ich habe mich ja auch schon sehr viel in dem organisatorischen Bereich bewegt, also praktisch in diesem Kunstkulturüberbau, wo es um die ganzen organisatorischen Fragen ging. Also ich habe nach dem Studium einen Job, der aus einem Praktikum entstanden ist, in der Kulturabteilung vom Goethe-Institut in La Paz in Bolivien begonnen und habe da einfach unglaublich viel gelernt, beziehungsweise konnte da auch auf Dingen aufbauen, die ich schon vorher gemacht habe, die aber eben, die ich einfach nur so selbst initiiert gemacht habe, wie Ausstellungen organisieren, für andere KünstlerInnen Dinge tun. Und La Paz war dann natürlich einfach nochmal sehr, sehr komprimiert, weil ich ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, als Ausstellungen auf Tourneen zu begleiten, mit KuratorInnen zu arbeiten, mit KünstlerInnen zu tun zu haben, Filmfestivals zu organisieren. Und das liegt mir auch sehr und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und diese Seite habe ich dann sozusagen mitgenommen in die Welt des nur Künstlerin-Seins, was natürlich in Teilen sehr hilfreich war. Aber manchmal merke ich auch, dass weil ich eben so lange praktisch auch auf der anderen Seite stand, dass es mir manchmal so ein bisschen abgeht und ich da sehr stark an mir arbeiten muss, dass ich mit so einer totalen Leichtigkeit und Freiheit mich in bestimmte Dinge werfe, weil ich jeder oft noch mit sehr viel Kopf rein, weil ich glaube ich diese Verbindlichkeit aus der organisierenden Seite auch immer noch mitbringe. Also
Verständnisfrage, du wünschst dir mehr Leichtigkeit?
genau, ich wäre manchmal froh, wenn ich manchmal ein bisschen mehr loslassen könnte. Also, weil ich glaube, ich immer beide Seiten gleichzeitig mitdenke. Also ich denke auch immer die VeranstalterInnen-Seite mit und versuche natürlich da, wenn wir mit VeranstalterInnen arbeiten, so viel wie möglich zuzuarbeiten, mitzudenken, vorausschauend zu sein, Arbeit abzunehmen oder schleifen zu gehen, damit auch alles klappt. Und manchmal denke ich, also dieses loslassen können und zu sagen, ich blende das jetzt alles aus, was ja jetzt nicht heißt, dass man nicht mehr abliefert oder so, sondern dass man sich halt ein bisschen freier macht, dieses Kunst-Kunst-Ding, wo man einfach mit Anlauf erstmal in ein bestimmtes Thema reinspringt. Also ich glaube, ich kann das inzwischen immer besser und auch gerade in der Zusammenarbeit mit Philipp, also wir sind halt seit über 20 Jahren zusammen und er meint manchmal, ich könnte ja jetzt auch sagen, er wäre mein Mann, auch wenn wir nicht verheiratet sind.
Du redest von deinem, ich sage einfach mal, Partner, Mann, Jan-Philipp Scheibe,
Genau,
auch Künstler,
Jan-Philipp
mit dem
Scheibe,
du.
mit dem ich schon sehr lange zusammen bin und der auch Künstler ist. Er ist Licht- und Performance-Künstler und wir haben zusammen eine Künstlergruppe, die sich Scheibe und Günzel nennt, wo wir praktisch neben unseren eigenen Karrieren seit 2009 ein gemeinsames Projekt machen. Und diese Zusammenarbeit oder auch die Tatsache, dass wir uns gegenseitig in unseren Einzelprojekten sehr stark unterstützen und er eben oft viel freier und weniger verkopft unterwegs ist als ich. Das hilft mir schon sehr. Da kann er mich auch stark mitnehmen und ermöglicht mir dann, dass ich einfach auch mal einen Teil von mir ablegen kann und da etwas mehr loslassen kann.
Bevor wir in diese Themen reinrutschen, möchte ich dich nochmal zurückholen zu der Frage, warum ein Kunststudium? Warum hast du dich entschieden, das Studium mit anzuknüpfen? Was, oder anders, was hast du dir erhofft? Du hast ein abgeschlossenes Studium, du bist beim Goethe-Institut in La Paz und dann entscheidest du dich nicht irgendwie in die Kunstwelt selber hineinzugehen, obwohl du da ja Kontakte hattest? Sondern du entscheidest dich bewusst für dieses Aufbaustudium. Was hast du dir davon erhofft, was du sonst nicht hättest haben können ohne dieses Studium?
Ich glaube, ich habe schon gemerkt, dass gerade in Deutschland diese Notwendigkeit, dass man diesen Teil einmal für sich abgehakt hat, doch sehr präsent ist. Ich muss da immer ein bisschen drüber lachen. Also, wenn wir im Ausland arbeiten, ist es ganz oft so, dass wenn man jemanden neu kennenlernt und man dann sich eben vorstellt und erklärt, dass man Künstlerin ist, dann ist es eigentlich immer so, dass die erste Frage ist, oh, wie spannend, was machst du denn oder was sind deine Themen? Und in Deutschland war es wirklich über Jahre so, dass die erste Frage immer war, aha, hast du an einer Akademie studiert und bei wem? Und wenn man da zum Beispiel dann gesagt hat, nein, hat sich der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ganz oft abgedreht und ist gegangen. Weil irgendwie klar war, man hat praktisch bestimmte Qualifikationen nicht erfüllt und damit ist man keine ernstzunehmende Künstlerin. Also sagen wir so, ich habe diese Notwendigkeit gesehen, aber es war natürlich auch eine ganz große Neugier und ein Interesse. Ich wollte einfach auch verstehen, wie das an dieser Stelle funktioniert, weil ich glaube, dass der Kunst- und Kulturbetrieb ja einfach sich aus so vielen verschiedenen Aspekten zusammenfügt, dass man eben verstehen muss, wie diese Einzelteile eigentlich alle funktionieren und welche Realitäten da zusammenkommen. Und das war wichtig für mich, dass ich diese Jahre da war. Und ich hatte ja vorher schon, das hatte aber gar nichts mit der HFBK zu tun, obwohl er ja, da kommt, und ich sage gleich, worum es geht, Professor auch an der HFBK ist. Aber ich hatte vorher schon Andreas Slominski kennengelernt, der ja auch Konzeptkünstler ist. Und dann hat es sich eben ergeben, dass ich als seine künstlerische Assistentin begonnen habe, für ihn zu arbeiten. Und das lief dann fast parallel mit der Zeit, wo ich dann auch an der HFBK war, obwohl ich mit ihm da vor Ort gar nichts zu tun hatte. Aber die Zeit kam natürlich dann so ein bisschen auch wie meine Ausbildungsjahre dann noch dazu, weil das natürlich unglaublich spannend ist, mit jemandem zu arbeiten, der schon so weit fortgeschritten in seiner Entwicklung als Künstlerpersönlichkeit war und der natürlich auch wirklich ein spannender Konzeptkünstler ist. Und,
hast du ihn ausgesucht, weil er in die Richtung Konzeptkunst ging und hast dich bei ihm beworben? Oder hat seine Art zu arbeiten auch sich auf deine...
Nee, das lief tatsächlich über mehrere Verwicklungen. Ich nenne es mal so, eine Person, die ich kannte, kannte jemanden in einer Galerie, die ihn vertritt und die hatten das Gefühl, dass es gut wäre, noch jemanden als zusätzliche Unterstützung mit reinzuholen. Und die Person, die da praktisch an der Schnittstelle saß, wusste, wie ich arbeite und was ich vorher gemacht habe. Und ich war gerade nach Hamburg gezogen und suchte halt einen Job. Und so kamen wir zusammen und dann hat sich das ergeben.
Dann lass uns noch ganz kurz 2, 3 Sätze. Hast du dich mit einer Mappe beworben und was war drin in der Mappe? Um in die Uni.
Ist das gar nicht mehr tatsächlich, weil es dieses auch war. Doch, ich habe eine Mappe abgegeben. Das war, glaube ich, mit Mappe. Oh, das ist wirklich lange her. Es tut mir so leid. Ich glaube, es war eine Art Mappe und dann gab es noch Gespräche dazu.
Aber du weißt nicht mehr, weil es interessiert mich.
Nein, es ist eben kein Vollstudium gewesen. Es war ein Aufbaustudium und da gab es eben andere Regeln. Aber das Interessante ist wirklich, dass wenn ich an diese Jahre zurückdenke, das waren ja dann eben auch mit die ersten Jahre in Hamburg und die Zeit bei Slominski ist mir so viel präsenter und so viel intensiver in der Erinnerung geblieben. Also mir haben die Dinge, die ich da an der Hochschule gemacht habe, Spaß gemacht, aber irgendwie war es nicht, also es war, glaube ich, nicht dieselbe aufwühlende Intensität, die die der Job für Sluminski war. Das war für mich in der Zeit einfach viel näher, weil ich so viel näher an dem dran war, wo ich ja auch hin wollte. Einfach zu verstehen, wie jemand, der schon so lange in dem Bereich unterwegs ist und auf so einem hohen Niveau arbeitet, wie der tickt und wie der seine Arbeiten realisiert. Und an der Realisierung war ich ja dann zum Teil auch sehr stark beteiligt. Das war einfach so spannend, und ich habe so viel gelernt und ich habe eben vor allen Dingen gelernt, und das war wirklich, das war das Allerwichtigste. Ich habe gelernt, dass in der Konzeptkunst einfach nichts gibt, wo man nicht eine Lösung findet, egal wie lang der Weg ist. Also wenn man diese Ideen umsetzen möchte, die man eben hat, geht man ja Wege, die es vorher nicht gab und die nicht begangen sind. Also man muss praktisch Menschen ansprechen und die um Dinge bitten, von denen die noch nie gehört haben oder die die vielleicht so absurd finden. Oder man muss Dienstleister miteinander verknüpfen und so zusammenbringen, dass das, was man möchte, auch etwas wird, was dann das ist, was man sich vorgestellt hat. Und da eben zu sehen und zu lernen, dass man sich nicht einschüchtern lassen darf, dass man sich nicht vom Ziel abbringen lassen darf und dass man einfach immer dranbleiben muss und dass man dann schon irgendwie zu einem Ergebnis kommt. Das war wirklich eine ganz, ganz große Erkenntnis. Und ich glaube, wenn ich das nicht bei ihm so stark erlebt hätte, wären viele meiner Arbeiten auch anders ausgegangen, weil ich dann unter Umständen nicht diesen langen Atem gehabt hätte, Dinge durchzuziehen und wirklich so lange, obwohl es manchmal Jahre gedauert hat, bis ich zu einem Ergebnis kam, die dann bis zum Ende durchzuziehen.
Was hat es denn mit dir gemacht, nachdem du Umwege gegangen bist? Was hat es mit dir persönlich gemacht, plötzlich zu 100% in der Kunst zu stecken und irgendwie plötzlich da zu sein, wo du ja eigentlich im Prinzip schon immer hin wolltest? Kannst du dich an das Gefühl erinnern oder an das Lebensgefühl oder was ist in Swantje Günzel passiert, als sie dann da plötzlich war?
Also einfach war es wirklich nicht, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass diese Kurve gegangen zu sein über ein vorgeschaltetes geisteswissenschaftliches Studium die Sache nicht leichter gemacht hat. Also das war zumindest damals so. Heute sehe
Von
ich das
außen, ja,
von
meinst du?
außen genau. So die Resonanz, die ich auf mich erlebt habe, war oft so, na ja, der Weg war nicht gerade, du hast dich so ein bisschen verzettelt, du hast einfach die Schwerpunkte falsch gelegt und jetzt kommst du in die Kunst und bist schon so viel älter, und wie stellst du dir das vor? Also das war jetzt keine Befreiung, wo ich dann da stand und dachte, toll, ich bin jetzt in Hamburg, habe dieses Studium abgeschlossen, habe Erfahrung gemacht, habe mein anderes Studium abgeschlossen, und jetzt geht's los und alles wird leicht. Das war es überhaupt nicht. Inzwischen denke ich aber, und das habe ich dann so ich glaube so nach 8 bis 10 Jahren im Kunstbetrieb, habe ich dann plötzlich gemerkt, also ich habe am Anfang oft verschwiegen, dass ich dieses geisteswissenschaftliche Studium vorher gemacht habe, weil ich den Eindruck hatte, dass das mein Profil zu sehr irritiert. Also dass die Leute dann überhaupt nicht mehr wussten, was sie eigentlich von mir halten sollten, weil das zu viel Informationen waren und es nicht klar und eindeutig genug war. Und ich habe dann aber gemerkt, also auch über das Projekt, was ich mit Philipp zusammen mache, weil wir da sehr viel auch mit Themen arbeiten, die früher unter dem Begriff Volkskunde fielen, die, glaube ich, heute unter europäische Ethnologie fallen. Man verabschiedet sich ja da zu Recht auch von bestimmter Terminologie. Also wo wir sehr viel eben dann auch mit historischen Themen gearbeitet haben und mit Heimatvereinen oder mit der Kommission für Alltagskulturforschung in Westfalen. Da habe ich plötzlich gemerkt, dass das, was ich ja schon mitgebracht habe, ein solcher Schatz war, weil wir so stark darauf aufbauen konnten und weil praktisch der Umgang mit genau diesen AkteurInnen mir so vertraut war, dass wir ganz viel der Projektentwicklung eben darauf aufbauen konnten und dann auch eine sehr klare Rollenverteilung innerhalb unserer kleinen Künstlergruppe hatten. Ich habe dann eben die ganze Vorbereitung und Recherche und Kontaktaufnahme gemacht und Philipp hat andere Aufgaben, die dann eher im aktiven Teil sind. Aber all das war für mich natürlich ein absoluter Schatz, auf den ich dann zugreifen konnte. Und da hat es dann plötzlich eine Rolle gespielt. Also da war es dann eben auch für das Profil, mit dem ich nach außen treten und das ich kommunizieren konnte und das dann später auch in den Förderanträgen, die wir gestellt haben, einfach so ein kleiner Joker war, weil ich diesen Bezug dann herstellen konnte. Aber wie gesagt, es hat sehr, sehr lange gedauert. Und
Alleinstellungsmerkmal dann auch.
genau.
Ganz abgesehen von dem Wissen, auf das du zurückfasst.
Ja. Und das macht einfach ganz viel Spaß. Also auch, also wir machen diese Projekte ja relativ regelmäßig zusammen. Wir haben große Jahresprojekte im westfälischen Raum gemacht und diese Zusammenarbeit mit den verschiedenen WissenschaftlerInnen aus diesen Bereichen, die sind einfach so, also so weiterführend und inhaltlich so spannend, das ist wirklich toll.
Du hast so viele spannende Projekte, dass wir gar nicht jedes einzelne anschauen können. Vielleicht stattdessen kannst du so eine Vogelperspektive geben, so vielleicht zusammenfassen, wie sich deine Kunst über die Jahre verändert hat. Was war am Anfang anders als jetzt? Gibt es Meilensteine für dich, die plötzlich Wege wieder geändert haben? Das ist eine Riesenfrage, ne? Ich weiß, aber vielleicht kannst du.
Ja, warte mal, bevor ich die Frage beantworte, mir fällt tatsächlich gerade ein, ich glaube, in meiner Mappe waren konzeptuelle Arbeiten. Es waren tatsächlich Projektbeschreibungen von Dingen, die ich schon gemacht, realisiert hatte, die ich fotografisch dokumentiert hatte und die ich dann so in dieser Mappe zusammengetragen habe.
Zu diesem Thema Mensch, Natur.
Ja, weil ich das damals schon, als ich aus Bolivien zurückkam, nebenher dann angefangen habe, also neben meinen Bewerbungsaktivitäten und auch dem Umzug nach Hamburg, habe ich eben schon sehr viel kleine Projekte nebenher gemacht. Ich habe ja damals auch Philipp kennengelernt und wir haben da viel zusammen gemacht und sind dann ja zusammen nach Hamburg gezogen und diese Projekte habe ich in der Mappe abgebildet. Jetzt fällt es mir wieder ein. Die Klammer, sich damit zu beschäftigen, in welchem Verhältnis der Mensch zur Natur steht, ist die stabile Klammer, die sich um meine letzten 20 Jahre, also um die 20 Jahre, in denen ich als Künstlerin selbstständig bin, setzt. Und der bin ich immer treu geblieben, was auch damit zu tun hat, dass ich mir gar nichts anderes vorstellen kann. Ich kann keine anderen Themen, glaube ich. Und es war schon von Anfang an so, dass die Themen, die mich am meisten interessiert haben, eben die Themen waren, in denen es einen Bruch gab. Also ich habe eigentlich von Anfang an über ökologische Krisen gearbeitet, über das Missverhältnis des Menschen zur Natur, über die menschliche Hybris, die so viel zum Kippen kommen lässt, über Ungleichgewichte, über die Folgen, die unser wenig vorausschauendes Handeln hat.
Kannst du
Und
vielleicht ein, zwei Kernarbeiten für alle, die jetzt zuhören und deine Arbeit einfach noch nicht gut kennen, ein, zwei exemplarisch darstellen oder?
Ein Thema, was sich sehr, sehr stark durch die gesamte Zeit zieht, ist die Plastikkrise. Ich habe am Anfang erstmal mit dem Material Plastik gearbeitet und habe zum Beispiel mir in so Sonderpostenläden oder in Kaufhäusern aufblasbare Objekte gekauft, die Natur dargestellt haben. Also zum Beispiel Tulpen zum Aufblasen oder Gummientchen oder Schmetterlinge mit Saugnäpfen, die man eigentlich sich irgendwo in die Badezimmerfliesen klebt. Und ich habe dann mit diesen Objekten Inszenierungen in der Natur gemacht. Das Ergebnis war immer ein Foto, aber ich habe dieses künstliche Material in einen natürlichen Raum gebracht. Also zum Beispiel die Gummientchen, die noch in Plastiktüten waren, auf einen Bach gesetzt oder die aufblasbaren Tulpen auf eine Wiese, also ungefähr in diesem Konzept und habe diese Widersprüchlichkeit zwischen den Materialien dargestellt und auch die Künstlichkeit, die dieses Material, was vorgibt, etwas Natürliches abzubilden, in eine Umgebung gebracht, die eigentlich ja organisch ist. Und da geht es ja um viel mehr. Es geht ja nicht nur um irgendwie eine schöne Inszenierung, sondern auch über unseren Wunsch, Natur kontrollieren zu wollen, Natur im Griff zu haben, aber auch Natur so handelbar zu machen, dass man sie in Bereiche bringen kann, wo sie eben nicht nur Natur sind, also wie Pflanzen, die Dreck machen oder um die man sich kümmern muss, sondern das sind ja praktisch Dinge, die eben nur ein Abbild von Natur sind. Das war der Anfang meines Umgangs mit Kunststoffen und dann ist natürlich immer, wenn man sich mit Kunststoffen beschäftigt, kommst du ja gar nicht umhin, dir die Frage zu stellen, was sagen diese Kunststoffe über uns aus, über unser Selbstverständnis, wo benutzen wir sie und haben wir sie im Griff? Und damit sind wir natürlich ganz schnell an den Stellen, wo eben diese Stoffe eigentlich überhaupt nicht hin sollen, nämlich in die Natur, die uns umgibt und von der wir abhängen. Nun ist es aber leider so, dass menschliche Hybris dazu führt, dass sie Dinge oft nicht zu Ende denken oder glauben, das wird schon und das wird nicht ein Ausmaß annehmen, was dann irgendwann die ganze Menschheit gefährdet, sondern man produziert dann eben Dinge aus Plastik. Man kommt auf dieses Konzept Einwegverpackungen. Man feiert sich in den Möglichkeiten, die man hat, dass das Leben plötzlich so modern und praktisch wird, aber denkt eben den zweiten Teil nicht mit. Das heißt, diese Stoffe sind ja an Orten gelandet, wo sie einfach nicht hingehören. Also in den Flüssen, in Seen, in Meeren, in Bächen, in der Erde. Inzwischen ist Plastik in der Luft, es ist im Schnee, es ist im Regen. Wir sind Weichmachern ausgesetzt, die eben in Plastik verarbeitet werden. Man findet diese Weichmacher in unserem Urin. Man weiß, dass die Weichmacher schwer gesundheitsgefährdend sind. Man weiß, dass diese Weichmacher, die benutzt werden, sogenannte endokrine Disruptoren sind. Das heißt, dass sie unser Hormonsystem durcheinander bringen. Man ist sich inzwischen sehr, sehr sicher, dass Unfruchtbarkeit darauf zurückzuführen ist, dass die verfrühte Entwicklung von jungen Menschen hin zur Pubertät, die eben viel, viel früher einsetzt, hochwahrscheinlich was mit unserem Plastikkonsum zu tun hat. Das heißt, das sind ja Themen, die dann automatisch kommen ab dem Moment, wo man sich mit Kunststoffen befasst. Und die habe ich dann Stück für Stück für mich erarbeitet. Ich habe mit WissenschaftlerInnen kooperiert, die sich mit Plastik in der Tiefsee beschäftigen, die sich mit Mikroplastik im Allgemeinen beschäftigen, die sich mit Albatrossen, die Plastikobjekte verschlucken, befassen und habe mir da ein Netzwerk aufgebaut, was mir dann eben ermöglicht hat, sehr viele Arbeiten konzeptuell umsetzen zu können und habe dann dieses Netzwerk, weil einige der WissenschaftlerInnen, mit denen ich da zu tun hatte, zum Beispiel vom Alfred-Wegener-Institut, nicht nur ein Thema bearbeitet haben, sondern zum Beispiel auch ganze Regionen, konnte ich dieses Netzwerk einfach immer weiter nutzen und darauf aufbauen und eben auch in den Jahren darauf weitere Arbeiten mithilfe dieses Netzwerks realisieren. Und so arbeite ich. Also diese künstlerische Praxis, einen Großteil meines Werks über den Austausch mit der Wissenschaft aufzubauen, ist eben ein ganz wichtiger Teil dessen, wie ich arbeite.
Wie findest du dann die Ideen? Purzeln dir die, wenn du die Texte liest oder Bilder anguckst, oder werden die an dich herangetragen? Ich kann mir auch vorstellen, dass es recht viele Ideen sind. Wie hältst du sie fest? Hast du 37.000 Notizbücher und ständig Zettel bei dir? Oder sagst du gar nicht mal, manches Mal sitze ich auf dem Trockenen ein paar Monate? Oder wie läuft das ab mit den Ideen?
Meistens ist es so, dass ich über die Ideen stolper, also dass ich sie durch Beobachtung mir erschließe, dass ich das Verhalten der Menschen um mich herum beobachte und so auf Ideen komme, wie man eben Rückschlüsse ziehen kann auf ein Selbstverständnis oder auf Themen, also zum Beispiel auf den Umgang mit Müll, also wie verhalten sich Menschen angesichts des Mülls, den sie selber produzieren oder welche Kaufentscheidungen treiben Sie um? Welche Vermeidungsstrategien praktizieren Sie aber auch, um sich mit dem Thema nicht beschäftigen zu müssen? Aber auch wissenschaftliche Artikel und auch Dinge, die ich einfach in der Natur beobachte oder im öffentlichen Raum oder in den Räumen, in denen ich mich bewege. Das heißt, ich sehe Dinge, die da nicht hingehören und versuche zu verstehen, wie sie da hingekommen sind und welchen Umkehrschluss ich daraus über unsere Kultur und unseren Umgang mit Dingen, die wir produzieren und dann eben nicht mehr nutzen wollen oder nicht einer Nutzung zuführen, wo man wenigstens in geschlossenen Kreisläufen bleibt. Der nächste Schritt ist dann, mir zu überlegen, wie kann ich die Idee umsetzen? Also spreche ich mit UmweltpsychologInnen, spreche ich jemanden an, also wie zum Beispiel, als ich einen Text gelesen habe darüber, dass Seevögel Plastikteile verschlucken, habe ich versucht, erst in Europa jemanden zu finden, der mir da helfen kann. Das war aber schwierig, weil es hier in Europa bestimmte Archivierungssystematiken gibt, die Dinge, die dann in den Vogelmägen gefunden werden, in Datenbanken übertragen und wo eben die Objekte nicht nach außen abgegeben werden können. Und dann habe ich aber den Tipp bekommen, mich im pazifischen Raum nochmal umzuschauen und habe da dann jemanden gefunden, die mir da weiterhelfen konnte, weil sie Teams betreut, die auf einem Atoll im Pazifik arbeiten und die eben sehr viel Müllmonitoring machen und sich mit verendeten Albatrossen beschäftigen und mir da dann eben Objekte zur Verfügung stellen konnten, die entweder angeschwemmt wurden oder die von den Vögeln verschluckt wurden. Und das war natürlich ein Riesenschritt in meinem Werk, mit solchen Objekten arbeiten zu können. Und der Kontakt dorthin ist eben auch so gut etabliert inzwischen, dass ich, wenn ich neue Ideen habe, einfach sehr präzise und sehr konkret formulieren kann, mit was sie mir weiterhelfen könnten. Und ich habe den Deal, dass ich 50% des Gewinns oder meines Gewinns bei dem Verkauf von Arbeiten, die mit deren Hilfe zustande gekommen sind, dann eben direkt an diese Institutionen, Kurator, Conservancy, zurückspende, die dann eben wiederum ihre Teams davon finanzieren, die auf diesem Atoll stationiert sind und da versuchen, dieses Atoll als wichtigsten Nist- und Brutplatz für die Seevögel in der Region aufrechtzuerhalten oder so in Schuss zu halten, dass eben diese Nist- und Brutplätze weiterhin nutzbar sind für die Vögel. Ja, also ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel über die Arktis gearbeitet, sowohl was Plastik in der Arktis angeht, auch da ist das Alfred-Wegener-Institut eine ganz wichtige Adresse. Und jetzt aktuell bin ich ja als Fellow am Research Institute for Sustainability in Potsdam für ein Jahr und arbeite da über die Wahrnehmung der Arktis. Und das ist für mich auch ganz interessant, weil ich jetzt diesen Bogen wieder schlagen kann zu meinem eigentlichen Studium, in dem ich mich so viel mit historischem Fotomaterial befasst habe, und das für mich über Jahre eben ein so wichtiges Thema war.
Eigentliches Studium heißt das Ethnologiestudium, ja? Auf das
Genau,
du.
also mein erstes Studium, ja. Ich habe mich da in allen drei Fächern sehr viel mit Fotografie beschäftigt und gerade mit historischer Fotografie, auch im Bereich Ethnographie, aber auch grundsätzlich Fotografie, sowohl aus der Perspektive der Ethnologie, der Politikwissenschaft, aber auch der Kunstgeschichte. Und ich habe auch schon, bevor ich dieses Fellowship begonnen habe, mehrere Arbeiten gemacht, wo ich mich mit historischen Abbildungen von bestimmten Landschaften befasst habe. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Arbeit zur Gletscherschmelze gemacht und da versuche ich auf eBay oder auf anderen Plattformen oder in Antiquariaten oder auf Flohmärkten Abbildungen wie Postkarten oder historische Fotografien oder Kupferstichen, Bilder von Gletschern zu finden und ich schneide dann aber jeweils den Gletscher, den man noch sieht, aus und rahme ihn dann so, dass praktisch der Gletscher nur noch ein tiefes schwarzes Loch ist oder ein andersfarbiges Loch, weil ich eben das Gefühl habe, dass der Gletscher, wenn er oder Gletscher, die verschwinden, ergeben ja nicht nur ein Loch in der Landschaft, sondern also praktisch ein topografisches Loch, sondern sie sind ja auch ein Loch in der kollektiven Erinnerung an Orte. Und irgendwann, wenn diese kollektive Erinnerung nicht mehr da ist, ist ja auch der Gletscher ganz weg. Und gerade solche Materialien wie Postkarten zum Beispiel, wo ja auch auf den Rückseiten oft noch so viel schriftliche Ergänzung sind von dem, was die Menschen umgetrieben hat, die diese Postkarte mal besessen haben. Ich habe zum Beispiel eine Karte, die fasst mich irgendwie nach wie vor an. Die ist auch gar nicht, also das ist eigentlich eine Postkarte, aber da hat die Person, die diese Postkarte mit dem Gletscher hatte, einfach nur eine kleine Notiz gemacht. Da steht: "This glacier was very blue." Und ich fand das so poetisch und das hat mich so angefasst, dass ich jetzt mit diesem Satz auch noch mal weiterarbeiten will. Also es war halt nie gedacht, diese Postkarte zu verschicken, da ist keine Adresse drauf. Das war ist wirklich nur wie eine Unterlage zu dieser Notiz gewesen. Aber jetzt in dem Fellowship habe ich mich eben Wochen und Monate lang durch Bildmaterial gearbeitet, was einen Bezug zur Arktis hat. Denn Teil meines Rechercheanliegens ist es eben zu verstehen, welche Bilder zu der Vorstellung, die wir sozusagen haben von der Region der Arktis, beigetragen haben und welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann. Und ich meine, wir fangen hier an mit Kupferstichen, Zeichnungen, die während der großen Forschungs- und Eroberungsreisen. Also ich habe ein bisschen Probleme, das Wort Expeditionen zu benutzen, weil das doch sehr negativ konnotiert ist. Darum eier ich immer so ein bisschen darum, welchen synonymen Begriff ich jetzt,
Was ist mit Expedition das Problem?
weil das doch sehr stark diesen Eroberungsanspruch und
Okay.
einen sehr kolonialistischen, imperialistischen Anspruch noch mitschwingen hat. Also man muss ihn schon mit sehr viel Bedacht benutzen. Und ich habe noch nicht das allerpassendste Synonym gefunden, weil diese Reisen damals, gerade im 19. Jahrhundert, auch wenn sie oft unter diesem Anstrich der Forschungsreise kamen, oft auch einen sehr, sehr aggressiven, etwas sehr Aggressives hatten, was mitschwang, mit diesem Wunsch, Land zu erobern, Land zu entdecken, der Ignoranz überhaupt nur anzuerkennen, dass es da schon Menschen gab, die da gelebt haben. Und dieser Anspruch der Nationen, der dahinter stand, dieses Land für sich beanspruchen zu wollen und nutzen zu wollen, der schwingt eben bei diesen Reisen sehr stark mit. Nennen wir sie mal Fahrten. Also wahrscheinlich eier ich jetzt auch noch ein bisschen weiter drumherum, aber nichtsdestotrotz. Also wir haben Zeichnungen, wir haben Kupferstiche, dann kommt ja irgendwann die Fotografie. Und die Fotografie spielt natürlich auch bis heute eine ganz große Rolle, was die Erfassung der Arktis angeht. Und was aber sehr vielen dieser Geschichten und dieser Bilder gemein ist, ist, dass sie ein Bild vermitteln und das eben bis heute, das total unterkomplex ist und die Arktis als eine Region darstellt, die eigentlich unberührt ist, unbegangen, unbefahren, fast unbewohnt und sich zum größten Teil aus Eisbergen, Wasser, riesigen Schneelandschaften und sonst nichts zusammensetzt. Und wenn man sich das aber mal genauer anguckt und sich fragt, es sind 8 Nationen, die sich diese Region teilen, mit 4 Millionen Menschen, mit unzähligen indigenen Gruppen, die in dieser Region leben, mit Jahreszeiten, die sich abwechseln. Es gibt ja Teile von Grönland zum Beispiel oder auch Alaska oder Sibirien, wo es im Sommer grün wird. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, welche Farben der Arktis zugeordnet werden, findet Grün eigentlich so gut wie überhaupt nicht statt. Also vor allen Dingen in der Betrachtung von außen. Das ist halt unglaublich aufschlussreich. Also diese Eindimensionalität, die eine ganze Region erfassen soll, die ist spektakulär. Und da versuche ich eben, mich jetzt künstlerisch mit zu beschäftigen, also sowohl was das Bildmaterial angeht, aber auch was unsere Rolle in der Frage, wie begegnen wir dieser Region eigentlich und was wollen wir von dieser Region und was glauben wir auch, was wir von dieser Region wollen dürfen, also Stichwort Kreuzfahrtreisen, Landschaften beim Untergehen zuschauen. Der Glaube, dass Dinge, die da oben passieren, einfach wahnsinnig weit weg von uns sind. Und aber auch gleichzeitig die Frage, wie ernst nehmen wir das eigentlich? Also wie ernst nehmen wir die Klimakrise? Wie nah lassen wir diese Bilder an uns ran? Und dann natürlich auch, und das ist wirklich sehr, sehr spannend, die Besetzung, wie zum Beispiel die Nutzung des Eisbären, der Figur des Eisbären als eine Art Kommunikator für die Klimakrise. Wie ist dieser Eisbär über Jahre zum Beispiel von so Magazinen wie National Geographic aufgebaut worden als dieser Botschafter? Was für Interessen haben bestimmte Unternehmen, die da oben operieren, die seltene Erden suchen, die Bodenschätze extrahieren, die nach Öl suchen, die Öl fördern. Was für Interessen haben die zum Beispiel, das Bild zu vermitteln, da oben ist ja niemand, den wir stören könnten. Mit all diesen Themen befasse ich mich gerade und übersetze die dann Stück für Stück in künstlerische Arbeiten.
Und genau da möchte ich einhaken. Super, dass du genau da hinkommst. Das ist ja unglaublich komplex, was du da beschreibst. Es ist auch mega spannend. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, auch aufzuhören abends um 17 Uhr oder so. Das sind ja Themen, die nicht einfach dann so weggeschoben werden können. Aber das ist was anderes, worauf ich jetzt hinaus will, wenn es so komplex ist, so viele Aspekte hat. Lass uns in deinen Kopf schauen. Wie gehst du vor, aus so einem großen, spannenden, wichtigen Thema baust du dann eine Arbeit mit 7 Umsetzungen oder eine Serie von Fotos oder wie genau gehst du vor und setzt diese Themen künstlerisch um? Kannst du das beschreiben? Was passiert in deinem Kopf? Was für Techniken verwendest du? Machst du Notizen? Hast du eine große Pinnwand oder wie gehst du vor?
Du hattest ja vorhin schon mal gefragt, ob ich mich mit lauter Notizzetteln und Post-its umgebe. So ist es wirklich. Also wenn ich in so ganz intensiven Phasen bin, also jetzt zum Beispiel die kleine Büroecke, die ich im Institut habe. Ich habe da so einen Schreibtisch in einem Büro, was ich mir teile mit einer Wissenschaftlerin. Die Wand, die ich benutzen darf, ist von oben bis unten vollgeklebt mit Post-its-Zetteln, wo ich mir Notizen mache und die Themen einmal zusammengefasst habe, von denen ich glaube, dass die jetzt beachtenswert sind. Ich habe auch ganz viele Notizbücher, die ich auch oft mit mir rumschleppe und wo ich Gedanken, die ich habe und Ideen, die ich habe, notiere, damit die mir nicht wegrutschen. Und dann muss man natürlich irgendwann sortieren und Entscheidungen treffen und überlegen, was ist wirklich umsetzbar. Also die Ideen, die man dann zu einem Thema hat, kann ich die überhaupt auf eine machbare Weise umsetzen? Und dann fängt man eben an, die Medien auszuwählen, sich zu überlegen, mit wem man zusammenarbeiten könnte.
Wie genau, wie machst du das, wenn du jetzt dieses Thema hast? Wann weißt du, mache ich eine Performance daraus oder gehe ich in Richtung Fotografie oder bearbeite ich irgendwelche fertigen Materialien? Kannst du das beschreiben? Oder ist es ein
Ich habe mich das
Bauchgefühl?
nie gefragt. Das ist wirklich interessant, wann dieser Moment da ist, dass man genau weiß, das ist es jetzt. Weil irgendwann ist er halt einfach da. Also ich gucke mir dann diese Post-it-Zettel an, gehe, glaube ich, im Kopf verschiedene Möglichkeiten durch. Also zum Beispiel, ich kann es ja vielleicht gerade mal an einem Beispiel beschreiben. Ich habe jetzt in der ersten Recherchephase mehrere Monate lang eBay durchsucht. Also die eBay-Plattform ist für mich eine der wichtigsten materialgebenden Plattformen für die Art, wie ich arbeite. Und ich habe unter verschiedenen Schlagworten eBay durchsucht, also Arktis, Nordpol, Grönland und das dann in verschiedenen Sprachen und bin am Anfang wirklich alle 40.000 Einträge durchgegangen und habe versucht, mir so zu erschließen, wie die Arktis sich auf solchen Plattformen greifen lässt, weil ich eben glaube, eBay ist etwas, was in so interessanter Weise abbildet, wer wir sind, wer wir waren und wo wir gerade hingehen, dass das einfach der beste Fundus der Welt ist, den man sich vorstellen kann. Und auf eBay habe ich ein Pressefoto gefunden, was ungefähr aus den 20er, 30er Jahren stammen muss, wo eine australische Aristokratin, die aber auch Tänzerin ist, habe ich später herausgefunden. Aber das war der Text, der hinten auf dem Pressefoto stand, die aber in den USA lebt, abgebildet wurde. Und auf dem Bild stand hinten irgendwie so sinngemäß, die Amerikanerinnen interessieren sich jetzt für Nordpolmode, weil das Nordpolthema jetzt so interessant ist. Das war ja die Zeit, wo Perry zum Beispiel versucht hat, bis zum Nordpol zu kommen. Also das war genau diese Zeit, wo einfach das Thema in den Medien in den USA eine ganz große Rolle gespielt hat. Und es gäbe jetzt eben praktisch eine Reaktion auf diesen Hype, weil die Amerikanerinnen sich jetzt eben für Nordpolmode interessieren. Und man sieht eben auf dem Foto diese australische Tänzerin, die als Aristokratin beschrieben wird, die Blanche Satchel heißt sie, und die trägt eine Kette, an der metallene Eiszapfen hängen. Und das war das, was eben dieses Pressefoto unter Nordpolmode erklärt hat oder als Nordpolmode erklärt hat. Und ich habe dieses Foto ersteigert und habe mir jetzt überlegt, und da habe ich eben lange überlegt, ist ein Fotograf, also eine Fotografie als Ergebnis besser oder ein Video? Und habe mir überlegt, dass ich diese Kette nachbilde und nachbaue und statt der an der Originalkette existierenden metallenen Eiszapfen werde ich kleine, also wie so eine Art Klammern oder Fassungen bauen, in die man echte Eiszapfen reinschieben kann. Und dann werde ich meine Assistentin, die auch meine Muse ist, bitten, sich für ein Video zur Verfügung zu stellen, wo sie dann diese Kette trägt, wo dann schmilzende Eiszapfen dran sind und dieses Diese Eiszapfen werde ich aus Wasser frieren, einfrieren, was mir das Alfred-Wegener-Institut zur Verfügung gestellt hat. Die haben mir nämlich eine Flasche mit Schmelz, also mit einer Schmelzprobe überlassen, die aus einem Bohrkern einer Eisscholle extrahiert wurde, die in der Arktis, also die von den Wissenschaftlerinnen in der Arktis besucht wurde, als sie mit der Polarstern da oben unterwegs waren. Und dieses Wasser habe ich, das sitzt bei mir im Kühlschrank, und aus diesem Wasser werde ich Eiszapfen einfrieren und formen und dann in diese Kette stecken. Und dann soll meine Assistentin Joanna, die mir schon, die ein wichtiger Teil meines Werks ist, weil sie immer wieder in Arbeiten auftaucht, die wird für ein Video, wo sie dann praktisch vor der Kamera sitzt, diese Kette trägt und die Eiszapfen schmilzen dann langsam, wird sie als bewegtes Bild sitzen. Wie das Video am Schluss genau aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Wir müssen da ein paar Sachen ausprobieren. Ich arbeite da mit einem ganz tollen Team in Hamburg zusammen. Eine Produktionsfirma, 18 Frames heißt die, mit denen wir schon mehrfach Projekte gemacht haben. Und die haben sich jetzt bereit erklärt, mich bei dem Video zu unterstützen. Und das ist halt super, dann auf so eine Rückendeckung da zählen zu können. Und dann werfen wir uns erstmal ins wirklich literally kalte Wasser, weil ich nicht weiß, wie sich die Eiszapfen verhalten. Wir werden da ein bisschen was ausprobieren vorher. Ich weiß nicht, wie schnell die Eiszapfen schmilzen. Ich weiß nicht, wie gut dieses Schmelzwasser sich auf ihrer Bluse abbildet. Wir wissen noch nicht, wie wir das Video am Schluss schneiden. Aber das ist ja dann auch das Aufregende, da dann auch eben so eine gewisse Offenheit, also mit einer gewissen Offenheit ranzugehen und auch auf dem Weg dann erst Entscheidungen zu treffen. Bei manchen Arbeiten weiß ich sofort, was am Ende dabei rauskommen soll und gehe den Weg ganz gerade und gehe ihn so lange, bis ich wirklich exakt das Ergebnis habe, was ich mir vorgestellt habe.
Bei welcher Arbeit war das so? Kannst du das sagen?
Genau, also ich wusste zum Beispiel, als ich diese Vision hatte, dass ich einen Warenautomaten befüllen möchte mit Spielzeugen, die von Albatrossen verschluckt worden sind. Da wusste ich ganz genau, dass das ganz geleckt aussehen muss. Also, dass ich genau die exakt richtigen transparenten Plastikkugeln brauchte, mit denen man ja solche Automaten befüllt. Die sind in Deutschland teilweise ganz schwer nur zu bekommen. Ich hatte eine genaue Vision, wie mein Automat auszusehen hatte. Und habe Monate gebraucht, bis ich diesen Automaten so gefunden habe, dass er mir gefallen hat.
Auf eBay.
Nee, woanders. Es gibt, das ist eine riesige Welt, dieser Automatenbedarf. Und da muss man erstmal verstehen, wie das funktioniert. Aber ein paar Sachen gibt es da tatsächlich auch auf eBay von. Also dann musste ich natürlich auch meinen Kooperationspartnern auf dem Atoll im Pazifik vermitteln, weil das ja alles Nicht-KünstlerInnen sind, denen man eben auch dann sehr genau erklären muss, was man braucht, was man haben will, wie man das geschickt haben möchte, weil ich fahre da ja nicht selber hin. Also die nehmen das dann wieder mit auf nach Honolulu, verpacken es da und schicken es mir per Post. Und dann eben die Entscheidung, welche von diesen Plastikobjekten benutze ich, wie platziere ich die in dem Automaten. Das sind alles wichtige Fragen, die eben bedacht werden müssen. Und dann gibt es aber, wie gesagt, wieder Arbeiten, wo der Entstehungsprozess Teil des Konzepts ist und dann können eben auch im Verlauf der Realisierung Dinge passieren, die ich vorher gar nicht gesehen habe, wo mir dann aber in dem Moment klar wird, dass das total viel Sinn macht und dass sich das auch sehr gut anbietet und dann nimmt es eben unter Umständen doch noch eine leicht andere Richtung als die ich am Anfang im Kopf hatte.
Die beschriebene Arbeit eben mit den verschluckten Spielzeugen, die du dann in diesen Automaten zum Verkauf anbietest wieder.
Nee, ich biete sie nicht zum Verkauf an. Also das ist interessanterweise oft ein Missverständnis. Ich muss auch inzwischen den Münzschlitz verkleben, weil die Leute oft denken, sie sollten da Geld reinschmeißen und sich eine Kugel ziehen, die aber gar nicht durch den Schlund richtig passen, was ja dann einen Kreislauf wieder mit befördern würde, den ich ja eigentlich unterbrechen will.
Ich finde, das merkt man. Es war eben auch nicht wörtlich gemeint. Ich finde,
Also
man
okay, Entschuldigung, können wir auch rausschneiden.
alles gut. Diese Arbeit war für mich, also ich habe dich entdeckt über die Arbeit Seestücke. Da sitzt du mit dem Rücken zum Betrachter, es sind Fotos. Du sitzt im Museum vor berühmten Bildern, zum Beispiel in der Hamburger Kunsthalle vor dem berühmten Bild von Caspar David Friedrich, das Eismeer, hast um dich Berge von Plastikmüll, trinkst gerade eine Flasche, von der man dann, also aus einer Flasche, Plastikflasche, von der man dann vermutet, dass sie wahrscheinlich schwupp auch dann auf diesem Müllberg landet. Diese Arbeit war vielleicht die erste oder aber die, die du eben beschrieben hast, eine von beiden, ich weiß es nicht genau. Und da habe ich diesen Swantje-Günzel-Effekt bei mir gemerkt, den ich vorher noch nie irgendwo anders hatte. Ich sehe diese Arbeit, sie interessiert mich sehr. Ich schaue mir an, was das ist, und ich muss tatsächlich auflachen, so ein fassungsloses Lachen aus Sprachlosigkeit oder so. Ich glaube, es muss wahrscheinlich das mit den Albatrossen gewesen sein. Ich muss auflachen über die Idee, kann es nicht in Worte fassen, und deswegen löst sich das irgendwie in Lachen, und dann befasse ich mich mit dem Thema und tauche da ein bisschen rein und bin erschüttert und es kommen Tränen, weil es mich so tief im Herzen trifft. Also du hast so eine Schonungslosigkeit, das so auf den Punkt zu bringen im Bruchteil einer Sekunde, die mich tief beeindruckt. Und deswegen interessiere ich mich auch so für den Prozess. Wie kommst du dahin? Aber ich wollte ganz gerne dir einmal beschreiben, was deine Kunst mit mir macht. Und auch wenn ich da an der Stelle, an der wir jetzt waren, vielleicht noch x Fragen hätte, lass uns vielleicht doch einmal jetzt an dieser Stelle zum Thema Rezeption deiner Kunst gehen. Ganz am Anfang stand ja, soweit ich weiß, bei dir auch die Problematik im Raum, bist du Umweltaktivistin oder bist du Künstlerin? Das hat sich dann irgendwann gelegt, nachdem deine Kunst im Museum hing. Da war dann für alle das Label auf der Stirn bei dir, aha, Künstlerin, erledigt. Hast du jemals selbst gezweifelt oder gezögert? Bin ich denn wirklich Künstlerin oder bin ich eine Umweltaktivistin? Gab es für dich intern jemals da irgendwie so aneinander reiben?
Für mich war immer von Tag 1 an klar, dass ich Künstlerin bin. Und mich hat das hochgradig irritiert, dass die Rezeption das so stark anders gesehen hat. Ich glaube zwar im Rückblick, dass das viel damit zu tun hatte, dass man sein Unwohlsein über meine Themen versucht hat, dadurch zu kompensieren. Also dass der Wunsch, mich in eine andere Schublade zu packen, so ein bisschen wie, naja, wer so aktivistisch unterwegs ist, der hat ja eh ein bisschen Knall und die können ja nicht anders und dann muss sie wohl das tun, was sie da macht, aber es ist eben keine Kunst, damit muss ich sie nicht ernst nehmen und damit kann ich sie eben in eine Ecke schieben, wo ich mich nicht mit ihr und ihrer Kunst beschäftigen muss. Und das fand ich damals schon sehr eigenwillig, aber das ging ja einher damit, dass, ich habe das ja schon öfter auch in Interviews gesagt, ich habe ja zu einer Zeit angefangen, professionell Kunst zu machen, also Anfang der 2000er, wo eben die hedonistischen Party-90er noch nicht ganz vorbei waren und wo einfach, glaube ich, der Wunsch, weiter zu feiern und sich einfach nicht mit diesen Themen zu beschäftigen, noch so groß war. Plus, und das ist mir aber auch erst viel später klar geworden, ich war ja einfach, ich hatte ja noch überhaupt keinen Namen, also ich hatte ja noch kein Profil und habe dann gleich zu Beginn mit Themen begonnen, und zwar ausschließlich mit Themen und in einer Ausschließlichkeit, die in Menschen eine große Ablehnung ausgelöst haben. Und also obwohl es ja schon so viele KünstlerInnen vor mir gab, die sich mit Themen dieser Art befasst haben, aber oft in anderer Dosierung, zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen also in einem anderen Verhältnis, weil sie vielleicht mit einem anderen Profil Karriere gemacht haben und dann zusätzlich angefangen haben, über ökologische Themen zu arbeiten, aber eigentlich schon als KünstlerInnen über dieses andere Profil sich eine Karriere aufgebaut haben. Und bei mir kam aber alles zusammen. Mich kannte niemand. Es war eine Zeit, wo niemand Lust auf diese Themen hatte. Und ich habe eben auch kein großes Angebot an Alternativthemen gehabt, sondern ich habe nur und ausschließlich darüber gearbeitet. Das heißt, die Türen waren durchweg verschlossen, sagen wir es mal so. Ich glaube, eine sehr natürliche Reaktion darauf war eben, oh Gott, was machen wir jetzt mit der? Dann labeln wir sie jetzt erstmal als Aktivistin, dann sind wir so ein bisschen los. Aber für mich war ja klar, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt nicht rückwärts, ich gehe jetzt diesen Weg einfach weiter geradeaus, egal was kommt, auch weil ich es einfach, ich kann nichts anderes, ich kann keine anderen Themen.
Aber das kann ja
Und
nicht spurlos an dir vorübergegangen sein. Wenn man, wie du gesagt hast, eben alle Türen waren verschlossen, hattest du so viel Überzeugung in dir, dass du gesagt hast, ich bleibe dabei, das wird schon, die Themen sind so wichtig und meine Arbeit ist auch gut, da wird schon sowas passieren? Oder hattest du schon auch Zeiten, wo du dir gedacht hast, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Und kann ich das überhaupt? Gab es solche Zweifelsphasen?
Ich überlege gerade, vielleicht war ja mein Kleinstadtbriefing eigentlich nicht verkehrt, wo mir ja sowieso beigebracht worden ist, da kann nichts werden. Das wird ein total harter, schwerer Weg. Darum fand ich es vielleicht auch dann gar nicht so überraschend. Und vieles habe ich ja auch erst später verstanden. Und ich glaube einfach, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, gab es auch einfach kein Zurück. Ich habe eher gedacht, wie lange braucht es wohl, bis diese Themen salonfähig werden? Weil die Notwendigkeit habe ich ja gesehen. Also ich wusste ja, die Dringlichkeit ist ja da und habe einfach oft da erstaunt vorgestanden und dachte, warum versteht das eigentlich keiner? Also wir wissen doch, und ich meine, wir reden jetzt von vor 20 Jahren, da wussten wir ja schon 30 Jahre lang nach den Erkenntnissen des Club of Rome, auf was wir eigentlich hinaussteuern. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Und um auch nochmal einen kleinen Bogen zu schlagen. Der erste Seevogel, der mit Plastik im Meer entdeckt wurde, das war schon in den 1960er Jahren. Also nur mal, um hier eine Verhältnismäßigkeit der Themen zu demonstrieren. Also eigentlich ist ja das viel interessantere Thema, und da habe ich ja später dann auch drüber gearbeitet, warum wir es uns so bequem darin gemacht haben, immer zu glauben, wir könnten diesen Themen ausweichen. Das kam ja dann eigentlich später. Also sagen wir mal, der Anfang, da habe ich mir ja schon gedacht, das läuft jetzt nicht wie eine Eins. Also es dauert, ich muss viel an die Türen klopfen, wir brauchen einen langen Atem. Da hatte ich mich drauf eingestellt und habe aber eben, wie gesagt, immer gedacht, irgendwann muss doch dieser Punkt kommen, wo ich etablierter bin und wo auch diese Themen mehr in den Kunstbereich praktisch so vordringen, dass man die Notwendigkeit sieht, sie einfach richtig zu verinnerlichen im Kunstbetrieb
Das
mit
ist
so.
phänomenal. Also das klingt so, als wäre dir gar nicht bewusst, dass das schon besonders ist. Es ist ja auch nicht nur so, dass das mal da ein halbes Jahr Flaute war, sondern durchaus länger, dass du in dir diese Kraft trägst und sagst, doch, ich gehe diesen Weg. Ich weiß, es ist das Richtige und ich habe auch die Kraft, ihn zu gehen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich wünsche mir eine ganze Menge von dieser Einstellung. Und ich bin sicher, dass viele, die das hören, gerade sich da eine Scheibe abschneiden möchten.
Naja, aber vielleicht nochmal, um da nochmal kurz reinzugrätschen, weil man darf ja dann auch nicht vergessen, und das gilt, glaube ich, für die Erfahrung von vielen KünstlerInnen, die Welt, in der ich mich damals bewegt habe, die ja zum Teil heute auch noch gilt, es kam ja dann sozusagen erschwerend noch dazu, dass dir als Künstlerin und Künstler ja auch permanent vermittelt wird, dass du eigentlich keinen Anspruch auf Entlohnung hast. Und dass du praktisch mit dem, was du machst, sowieso ganz alleine dastehst und zusehen musst, wie du überlebst, weil diese Logik ja einfach über Jahrzehnte galt. Entweder du bist wahnsinnig erfolgreich und hast 5 Galerien und bist auf allen Messen vertreten und verdienst dich dumm und doof. Und dieser ganze Mittelblock von unglaublich engagierten KünstlerInnen, die so viel machen, die so viel Verantwortung übernehmen, die auch an so viel Leerstellen, wo sie von anderen Akteuren praktisch, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, missbraucht werden. Also als Sozialarbeiterinnen, als Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, also ich meine, es gibt da ja so ganz viel Grauzonen, wo man dann als Künstler in landet, wo es eigentlich nur darum geht, Geld zu verdienen, was man vielleicht, wenn man frei entscheiden könnte, gar nicht machen würde, wo man ja praktisch Leerstellen ausfüllt, die durch die Öffentlichkeit oder durch die Institutionen, die das eigentlich als System abdecken müssten, nicht bedient werden, weil halt kein Geld da ist, um SozialarbeiterInnen oder Bildungsformate zu finanzieren, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgefangen werden. Das wird ja, da werden ja ganz oft dann KünstlerInnen eingesetzt, die dann da mit ihrer Expertise kommen. Ich habe dann auch einfach ganz lange gebraucht, um zu verstehen, wie ausbeuterisch die Kunstwelt ist. wie krank es ist, KünstlerInnen zu vermitteln, dass sie keinen Anspruch auf Honorar haben. Und dass es einfach nicht sein kann, dass wir in Dauerschleife ein ausbeuterisches System unterstützen, was ja, also es ist ja auch so, wenn du dich einmal dafür entscheidest, dich ausbeuten zu lassen in einem Projekt, wo du zum Beispiel dich dann darauf einlässt, dich schlecht bezahlen zu lassen, ebnest du ja den Weg dafür, dass alle anderen auch so behandelt werden. Das heißt, alle, die nachkommen, oder die, die diese Positionen ausschreiben oder diese Projekte betreiben, machen, die wissen ja, sie finden immer jemanden, der sich ausbeuten lässt und der so blöd ist, das zu machen. Das Interessante ist ja, wir alle haben dann über Jahre uns Jobs nebendran gesucht oder eben in diesen Grauzonen waren dann aktiv. Und ich sag wirklich immer, eigentlich müsste auf ganz vielen von den Plakaten, die Ausstellungen oder Projekte oder wie auch immer ankündigen, statt der GeldgeberInnen, die praktisch als Sponsoren ein Projekt mit unterstützt haben, müssten eigentlich die Namen der KünstlerInnen nochmal stehen, weil die nämlich über ihre ganzen Nebenjobs und über alles, was sie gemacht haben, um sich selber am Leben zu halten, um diese Projekte überhaupt zu realisieren, ja erst möglich gemacht haben. Und das hat mich dann irgendwann so geärgert und das ging eben alles parallel. Also ich schwamm praktisch total, weil ich irgendwie dachte, wo soll ich denn jetzt eigentlich andocken, wenn meine Themen so unbeliebt sind? Und wie soll ich mich entwickeln, wenn die Türen nicht aufgehen und ich auch kaum Möglichkeiten bekomme, mich zu entwickeln? Und dann an den Orten, wo mir die Möglichkeit gegeben wurde oder worden wäre, ich so schlecht bezahlt werde oder so ausgebeutet werde, das kann ja keine Lösung auf Dauer sein. Also auf sowas kann man ja seine Karriere nicht aufbauen. Du kannst ja nicht irgendwie, bis du 50 oder 60 bist, Nebenjobs machen, die einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie schlucken, nur um irgendwie deine Kunst produzieren zu können. Dann habe ich eben aber das hat auch wirklich lange gedauert. Ich glaube, bestimmt so 10 Jahre oder so, bin ich irgendwann so wütend geworden und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass das diese Welt ist. Und habe dann angefangen, mir ganz genau anzugucken, auf welche Projekte ich mich überhaupt noch bewerbe oder wie ich Verhandlungen führe. Das war ein ganz langer Weg und viele dieser Gespräche waren dann auch so oder auch Projekte, wo wir dann schon angenommen waren. Da habe ich dann aus dem Projekt heraus nochmal versucht, mit den KuratorInnen oder den VeranstalterInnen zu sprechen und ihnen klarzumachen, dass sie viel, viel, viel sensibler mit diesen Themen umgehen müssen und dass sie sich wirklich mal ihre Budgets angucken müssen und wie krank es ist, dass wir als KünstlerInnen oft am Tisch mit Leuten sitzen, die alle ein festes Einkommen haben, was oft sehr hoch ist, und mit denen dann über Budgets verhandeln, wo sie an allen Ecken streichen und dir ins Gesicht sagen, dass zwar alle anderen Geld verdienen, aber du nicht. Also sowas hatte ich zuhauf. Also Verhandlungen, wo eben ganz klar formuliert wurde, Budget ist da, alle werden bezahlt, aber für euch ist nichts übrig. Ihr bekommt, keine Ahnung, gar nichts oder 150 Euro. Und dann muss man eben als Veranstalterin sich überlegen, ab welchem Punkt so ein Projekt vielleicht auch einfach nicht mehr durchgeführt werden kann. Und du als Künstlerin musst dir jetzt einfach überlegen, wo sage ich denn überhaupt noch zu oder was lasse ich mit mir machen? Und das war eben auch eine ganz, ganz, ganz wichtige und auch sehr energiefressende Phase, die eben dann auch in diesen 20 Jahren stattgefunden hat. Und das war aber einfach extrem wichtig, weil ohne das würde ich jetzt auch nicht dastehen, wo ich jetzt stehe. Weil das so anstrengend ist, sich dauerhaft ausbeuten zu lassen. Und klar, mein Glück war natürlich, dass ich einfach ein Umfeld habe, wo ich in ganz schlimmen Phasen mir Geld leihen konnte. Aber du willst natürlich ja nicht zu deinen Eltern gehen und dauernd fragen, übrigens, ihr habt mir jetzt schon ein komplettes Studium finanziert. Ihr tragt jetzt mit, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich will ja auf eigenen Füßen stehen. Also das ist ja schon wahnsinnig privilegiert genug, dass ich überhaupt diesen Anlauf hatte. Aber das ist ja keine Dauerlösung für irgendwas. Ja, und irgendwann habe ich dann auch gedacht, nee, ich werde jetzt die Preise für meine Arbeiten hochsetzen. Und werde aushalten, dass es dann vielleicht länger dauert, bis sie verkauft werden. Aber ich verkaufe mich jetzt nicht mehr unter Preis. Das war auch eine lange Phase, aber jetzt habe ich da eben viel mehr Gestaltungsraum.
Du hast eben ge diesen Schritt genannt. Ich habe dann einfach meine Arbeiten sehr viel teurer gemacht. Das scheint ja ein so eine Kernaktion gewesen zu sein. Auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist. Deine Themen sind natürlich oder dein Thema ist brennend wichtig, was auf alle Fälle mit reinspielt. Aber gibt es vielleicht noch Personen oder Zufälle oder Zusammenhänge, die noch mit maßgeblich beigetragen haben, dass du da stehst, wo du jetzt stehst, oder dass der Weg plötzlich offen stand? Du hast vorhin von den überall geschlossenen Türen gesprochen, dass sich plötzlich mehrere Türen geöffnet haben. Kannst du das noch an etwas festmachen?
Also ich glaube, es gab nicht diese Person, wo ich sage, und als ich die dann kannte, ist alles anders geworden und dann war plötzlich alles viel, viel leichter und ist geflutscht wie nix. Es gibt natürlich viele Personen, die meinen Weg flankieren, die in einem bestimmten Zeitraum eine Rolle gespielt haben. Aber ich hatte schon über die Jahre eigentlich immer das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel der Verantwortung selbst getragen habe und auch sehr viel des Durchhaltewillens und der Arbeit, die dafür nötig war, die Schritte gehen zu können. Ich bin natürlich froh über meinen Galeristen, der sich darauf eingelassen hat, jemanden in sein Künstler-Line-up aufzunehmen, der thematisch so rausfiel oder die thematisch so rausfiel. Der hat auch einen sehr langen Atem mit mir gehabt. Also der hat am Anfang wahrlich viel mehr Geld in mich investiert, als er mit mir verdient hat. Jetzt dreht sich das natürlich und da bin ich ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar für.
Ich zum Beispiel glaube, dass es bei dir ganz viel dazu beigetragen hat, dass du so konsequent und stark an diesem einen Thema gearbeitet hast, dass das dieses brennend wichtige Thema, das dich total erfüllt hat, dass du das verfolgt hast. Und da bin ich auch überzeugt davon, dass das mit einer der Gründe ist. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche, keine Ahnung, Zusammenhänge oder Zufälle, die du berichten kannst. Ich wollte dich jetzt nicht darauf festnageln, da gibt es eine Person, die dir geholfen hat. Das
Nee,
meine ich nicht.
aber ich glaube, was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist die Beziehung, die ich zu Philipp führe. Und dass wir uns zu einem Zeitpunkt kennengelernt haben, wo wir in ähnlichen Situationen waren. Er hatte gerade einen Job bei Vitra abgelehnt. Vitra ist eine große Designfirma, die Möbel und Leuchten herstellt. Also er hat ein Studium gemacht, wo er Objektdesign und Kunst miteinander kombinieren konnte. Hätte diesen Job, wo er auch sehr gut bezahlt war, bei Vitra machen können und hat sich aber bewusst gegen diese Stelle entschieden, weil er frei sein wollte, weil er als freier Künstler, seinen Weg gehen wollte. Wir haben uns eigentlich, ich glaube, er hatte die Entscheidung 6 Wochen, bevor ich ihn kennengelernt habe, getroffen und er hatte sich gerade auf diesen Weg gemacht und ich habe ihn kennengelernt, als mir gerade richtig klar geworden ist, dass ich den Job in La Paz kündigen möchte, nicht weil er mir keinen Spaß gemacht hat, sondern weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht die Entscheidung treffe, ganz in die Kunst zu gehen, dann ist jetzt der Zeitpunkt wirklich verpasst und dann mache ich es auch nicht mehr. Und dann haben wir uns kennengelernt und sind zusammengekommen. Die sind ab dann diesen Weg unglaublich intensiv zusammengegangen, also durch alle Höhen und Tiefen. Und eben auch so, dass wir ja gegenseitig immer füreinander da waren. Also auch bevor wir diese Künstlergruppe gegründet haben, haben wir uns gegenseitig unterstützt in unseren eigenen Karrieren. Also wir beraten uns, wir besprechen, also wir wägen ab, wir gehen Ideen erstmal zusammen durch, wir geben uns Impulse, wir helfen uns praktisch gegenseitig. Und wir stützen uns natürlich auch sehr stark. Also wir haben ja diesen Kampf gemeinsam ausgefochten. Wir sind gemeinsam durch wirklich richtig schlimme Zeiten gegangen. Also wo wir nur noch von der Hand in den Mund gelebt haben, wo kein Geld da war, wo nichts da war, wo wir in unserer Winzwohnung, wir wohnen in Hamburg auf 46 Quadratmeter zusammen und hatten über Jahre kein Atelier. Und Philipp arbeitet auch oft als Installationskünstler. Und ich habe auch irgendwie in größeren Objekten gearbeitet. Wir haben das alles zu Hause auf dem Bett, im Badezimmer, auf dem Balkon, in der Küche. Wir konnten uns am Schluss überhaupt nicht mehr bewegen, weil alles voll mit Sachen war. Es ist ja nicht nur dieses gemeinsame Erleben und dieses Wissen, dass der andere so viel mit einem zu tun hat und so miteinander verzahnt ist, sondern ich habe eben auch Kolleginnen, die Partner haben oder Partnerinnen, die einfach aus einem so anderen Bereich kommen, wo es oft schwer ist, den Alltag miteinander zu synchronisieren oder ein Verständnis für die Unruhe, das Chaos, die Höhen und Tiefen, die psychologische Belastung, aber auch einfach praktische Abläufe zu haben. Also es ist bei uns ganz oft so, dass wir Sachen verabreden und die einfach kippen müssen, weil irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Und das kann man sich ja auch sehr übel nehmen gegenseitig, wenn man, was weiß ich, eigentlich besprochen hat. Man verbringt den Sonntag zusammen und dann kommt, aber dann muss man einen Tag früher abreisen, weil irgendwas nicht geklappt hat an dem Ort, wo man jetzt ein Projekt hat oder weil man nur an dem Tag jemanden treffen kann, der jetzt total wichtig für die Abläufe ist. Das ist natürlich auch eine ganz große Erleichterung zu wissen, wir verstehen so gut, wie der andere funktioniert und was er braucht, dass wir uns da nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Und ich glaube wirklich, dass meine Kunst sich anders entwickelt hätte, wenn Philipp nicht dieser wichtige Teil meines Lebens wäre. Und ich glaube, umgekehrt gilt das in Teilen auch.
Sehr, sehr schön. Das ist übrigens eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Ich bin so eine, die einen Partner aus einer anderen, völlig anderen Branche hat, was manchmal ganz erfrischend ist, was sich auch manches Mal gegenseitig befruchtet. Aber dann merke ich auch sehr schnell, besonders wenn ich inhaltlich reden möchte, wenn ich plötzlich eine Idee habe oder die auch 2, 3 Tage mit mir rumtrage und jetzt einfach mal weiterreden möchte, da ist dann einfach nicht das gleiche Verständnis. Und da musste ich an dich denken mit Jan Philipp Scheibe, wenn ihr zusammenlebt, zusammenarbeitet und ihr steckt thematisch in ähnlichen Bereichen, ihr arbeitet ähnlich, brennt dann nicht irgendwann das Hirn, wenn man rund um die Uhr mit diesen Themen voll ist? Wie schafft ihr es, dann zu sagen, so jetzt ist mal Schluss, jetzt ist mal Feierabend, oder macht man das gar nicht?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich in den letzten Wochen auch viel nachgedacht habe, weil mein Kopf wirklich im Moment oft explodiert und ich schlecht schlafe, weil mein Kopf sich dann nicht mehr ruhig legen lässt und so. Und weil auch gerade einfach so viel aufregende Dinge gleichzeitig passieren. Wir versuchen schon im beschränkten Rahmen uns so Inseln zu schaffen, wo wir sagen, heute Abend reden wir über nichts, was anstrengend ist. Und dass wir das dann auch wirklich durchziehen. Das ist oft nicht viel. Also wir haben auch in den letzten Jahren, weil das ja auch immer so verschwimmt, wir machen ganz wenig, also was man klassischerweise unter Urlaub verstehen würde, weil es oft doch dann wieder angekoppelt ist an ein Projekt oder irgendwie, man hat den Plan, man will jetzt 2 Wochen Urlaub machen und dann kommt doch was dazwischen und dann kippt man es halt wieder. Aber wir haben jetzt wirklich beide gemerkt, dass wir ganz schön alle sind. Also, dass das viele, viele, viele Jahre waren, wo wir viele sehr anstrengende, zwar tolle, aber auch körperlich wirklich anstrengende Projekte gemacht haben und es nicht geschafft haben, Pausen dazwischen zu bauen und dann oft auch ein Projekt direkt ins andere überging. Wir freuen uns jetzt beide sehr. Wir machen in 2 Wochen ein verlängertes Wochenende auf Föhr, wo wir zwar einen beruflichen Termin haben, das konnten wir jetzt gut miteinander kombinieren. Der ist aber auch zum Glück nicht sehr anstrengend, da müssen wir nur was auskundschaften. Aber dann werden wir 2,5 Tage haben, wo wir einfach nur mal Ruhe haben. Also das ist jetzt wirklich so ein Lichtblick für uns beide. Und wir arbeiten beide gerade ganz doll daran, im Sommer eine Pause einzubauen und versuchen uns auch gerade sehr zu disziplinieren, dass auch nichts da reinrutscht. Aber ich glaube, das Gute ist, wir kennen uns jetzt beide so gut. Wir haben Phasen, wo wir unglaublich viel Zeit miteinander verbringen und auch extrem viel miteinander arbeiten. Das ist natürlich auch oft eine Herausforderung. Wir können eben beide auch nebeneinander her existieren. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel seit über einem halben Jahr in Potsdam und Philipp konnte mich ein halbes Jahr lang hier nicht besuchen, weil er an Orten zu tun hatte und da auch so eingespannt war, dass es totaler Quatsch gewesen wäre, wenn er hier hingekommen wäre. Und wir haben dann so Sachen gemacht, wie uns zufällig für 5 Minuten auf dem Bahnhof, auf einem Bahnsteig getroffen. Da ist er sehr
Das ist fast
romantisch
romantisch.
und kann sehr, also ist auch sehr einsatswillig, dass er dann wirklich alles möglich macht, wenn er plötzlich sieht, es gibt diese 5 Minuten Überschneidung auf einem Bahnsteig in Herford und dann macht er das halt möglich, irgendwie auch durch Umwege oder dass er dann ein Stück, weil er weiß, er ist schneller als die Bahn, die an so vielen Stellen hält und weil er das Fahrrad eh dabei hat, dann taucht er da plötzlich auf und dann sehen wir uns halt diese 5 Minuten. Aber da können wir, glaube ich, inzwischen ziemlich gut mit umgehen. Also, und wir wissen einfach auch, und das ist ja auch gut, wir können eben auch alleine sehr gut funktionieren. Wir halten ja eh den ganzen Tag irgendwie Kontakt und tauschen uns über alles aus. Aber es ist ja auch ganz, ganz wichtig, alleine Sachen zu machen. Und so viele Ähnlichkeiten, wie wir haben, so unterschiedlich sind wir dann aber auch doch in vielem. Und wenn wir dann halt alleine unterwegs sind, kann man halt die Sachen machen, wo man weiß, das liebt der andere jetzt nicht so oder aber was einfach super funktioniert und das war für mich jetzt eben auch während des Fellowships wirklich toll. Ich habe während des Fellowships eine Reise zum Eismeer gemacht, um da eine Intervention vor Ort durchzuführen und die hätte ich eben ohne Philipps Unterstützung nicht machen können, weil er mir eben in so vielen Dingen dann technisch, also es ist dann praktisch so ein Mittelding aus technischer Direktor und Assistenz und Reisebegleitung und wir haben eben, das war Teil des Konzepts, diese Reise bis Nordnorwegen nur mit Bus, Bahn und Fähre gemacht. Also ganz bewusst nicht mit dem Flugzeug und dem Kreuzfahrtschiff, was ja für viele, die sich da oben bewegen im arktischen Raum, das Mittel der Wahl ist, was ich halt etwas schwierig finde, weil ich finde, wenn man sich mit der Klimakrise beschäftigt, muss man sich eben auch fragen, wie man eigentlich selber unterwegs ist. Und das war deswegen für mich eben konzeptuell ein ganz, ganz wichtiger Teil zu sagen, ich mache das nur mit diesen Verkehrsmitteln. Und ohne dass Philipp mitgekommen wäre und eben dieses Projekt begleitet hätte, wäre es nicht möglich gewesen, das umzusetzen. Und ich hätte einfach auch nicht irgendwen mitnehmen können. Also ich kann ja dann nicht irgendeinen Fotografen oder eine Fotografin bitten, mitzukommen, weil dieses aufeinander eingespielt sein und miteinander zu funktionieren, ohne noch darüber sprechen zu müssen und immer genau zu wissen, was der andere oder die andere braucht und alle Abläufe zu kennen, unsere Grenzen zu kennen, unsere Belastbarkeit zu kennen. Und es ist ja für mich dann zum Beispiel in diesen Interventionen, wo ich im Kleid ins Wasser gehe, bei niedrigen Temperaturen oder im Kleid am Strand sitze und mit Eis hantiere. Das ist für mich körperlich extrem herausfordernd. Und wenn ich da nicht jemanden an meiner Seite habe, der genau weiß, wie lange ich kann, wo ich zusammenklappe, was man mir zumuten kann, wie weit es gehen kann und der dann auch sofort da ist und immer genau weiß, was zu tun ist, damit ich auch keinen Kreislaufkollaps zum Beispiel kriege. Und das kann ich eben nur mit jemandem, der mich so gut kennt. Darum nehme ich ihn eben bei solchen Projekten oder jetzt auch. Ich habe ja neulich mit Arte gedreht, und bin dafür eben bei Minusgraden. Das war alles nicht so ganz geplant. Wir wollten eigentlich vorher drehen, als es noch wärmer war. Und dann ließ sich das aber nicht anders regeln. Und dann bin ich praktisch bei -1 Grad im Kleid in die Elbe gegangen und habe da eine Intervention gemacht. Und da war er eben auch dabei. Und wenn er, ich hätte diesen Dreh nicht so anbieten können, also dieses Projekt, wenn er dann nicht da dabei ist. Ich kann, also ich brauche ihn dann auch einfach so als psychologisches Backup. Weil ich weiß, er weiß einfach genau, was zu tun ist, wenn was passiert. Und nur deswegen kann ich mich halt auch so pushen. Also nur deswegen kann ich eben auch immer wieder über meine Grenzen gehen, weil ich weiß, da ist jemand,
Durch
der
das
fängt mich dann
Vertrauen,
auf.
ja, dass du durch das Vertrauen, das dann da ist, ja, kann ich.
Genau.
Viele deiner Arbeiten kann man von alleine dekodieren, wenn da zum Beispiel die Fotos sind, in denen du den Gletscher ausgeschnitten hast, dann vielleicht nicht in alle Tiefe, aber man hat schon recht schnell einen Eindruck, was du ausdrucken möchtest. Mit dem Albatros zum Beispiel, vielleicht nicht unbedingt, weil man verstehen muss, wo kommen diese Spielzeuge her und so weiter. Wie wichtig ist dir, dass man deine Arbeiten richtig dekodiert und wie reagieren die Menschen drauf? Sicherlich früher anders als heute. Ist es jetzt leichter als früher? Was ist heftiger? So dieses ganze Thema würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen aufmachen.
Es ist ja so, dass Konzeptkunst meistens auch mit Erklärungsbedarf daherkommt. Und das habe ich irgendwie eigentlich jetzt als was sehr Organisches integriert. Es gibt eben immer die Möglichkeit, wenn man meine Werke betrachtet, auch irgendwo die Informationen einzusehen, die praktisch erklärt, wie das Werk zustande gekommen ist oder was man da sieht. Ich versuche das immer sehr, sehr kurz und sachlich zu halten. Ich interpretiere da auch nicht. Ich erkläre dann praktisch zum Beispiel nur, es handelt sich um einen Warenautomat und die Spielzeuge, die man innen sieht, wurden von Albatrossen verschluckt und mir dann geschickt. Mehr muss man dazu ja auch gar nicht wissen. Es war am Anfang so, dass mir die Verstörtheit des Publikums sehr stark gespiegelt wurde. Also dass praktisch der Unwille, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber auch das Entsetzen darüber, dass man plötzlich in der Situation war, in einem Raum, in dem man anscheinend erwartet hat, dass man mit Kunst unterhalten wird oder was man einfach vorausgesetzt hat, dass einem das in diesem Raum geboten wird, was ich auch immer sehr interessant finde, weil ich ja auch nicht die erste und einzige bin, die über diese Themen arbeitet, aber irgendwie scheint sich das, wie gesagt, über die Zeit so durchgesetzt zu haben, dass man diese Verstörung eben sehr stark verbalisiert hat. Also entweder indem die Dinge kommentiert, also direkt an mich weitergetragen wurden, die Beschwerden wurden an mich weitergetragen, mir wurde vorgeworfen, dass ich Leuten den Tag verderbe, dass ich ihnen was zumute, was sie sich nicht zumuten wollen, dass das Themen sind, mit denen sie sich nicht auseinandersetzen wollen. Die Institutionen, die mich ausgestellt haben, wurden eben beschimpft. Menschen haben mir sehr klar deutlich gemacht, und das war ja dann auch so dieser Übergang, wo ich dann angefangen habe, eben künstlerisch über die Rezeption zu arbeiten, dass mir eben vorgeworfen wurde oder mir gesagt wurde, ich solle doch mal etwas Schönes machen, was ich eben extrem aufschlussreich finde, weil es einfach auch so stark verdeutlicht, welche Vermeidungsstrategien wir praktizieren, in der Hoffnung, uns eben mit der ökologischen Realität nicht auseinandersetzen zu müssen, aber auch gleichzeitig eben entlarvend dahingehend sich zu fragen, was erwarten denn Menschen von Kunst eigentlich? Soll das reine Unterhaltung sein? Und gibt es einen Anspruch auf Unterhaltung in diesem Kontext? Da habe ich dann eben ein ganzes Projekt zu realisiert, was eben unter diesem Obertitel Können Sie nicht mal was Schönes machen, zustande gekommen ist.
Was ein Satz war.
Was mir eben Menschen gesagt haben. Also die auch zu Beginn, also ich habe ja am Anfang immer nur so eher kleine Arbeiten verkauft, die auch sehr harmlos daherkamen. Und ich habe mich oft in Ausstellungen, weil ja viele Menschen gar nicht wissen, wie ich aussehe, habe ich mich in den Ausstellungen neben meine Werke gestellt und so ein bisschen unbeteiligt getan und einfach mal belauscht, was die Leute so über meine Arbeiten gesagt haben. Und das fand ich eben auch sehr aufschlussreich. Also eben dieses Entsetzen und auch diese Ungläubigkeit zu sagen, wer macht denn sowas oder was will man denn mit sowas? Oder der Satz, der da eben auch sehr oft fällt, ist, wer hängt sich denn sowas ins Wohnzimmer? Das fand ich eben alles sehr, sehr interessant. Ja, weil es einfach dieses Missverhältnis zeigt zwischen dem, was Kunst ja eigentlich soll. Und das fand ich ja eben auch immer so interessant, so auf einer theoretischen Ebene, weil ja ist ja immer total klar, dass Kunst politisch sein soll und dass sie wehtun soll und dass sie Salz in Wunden streuen soll. Aber bitte eben nicht da, wo es mit mir zu tun hat.
Das emotionalisiert ja. Das sind ja Beweise, dass deine Kunst Emotionen hervorrufen. Ist das nicht was, was dich als Künstlerin gleich auch mit Freude erfüllt hat oder stärker
Es hat mich
davon?
am Anfang, glaube ich, eher verwundert. Oder also vielleicht war ich verstört, ob der verstörten Reaktion des Publikums, weil ich einfach, also auch dieser Wunsch, mich als jemand Radikales zu sehen oder auch mir zu unterstellen, meine Kunst sei radikal, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, weil ich mich selber gar nicht so gesehen habe. Ich habe ja einfach gedacht, es sind wichtige politische Themen. Ich äußere mich als Künstlerin dazu und mache das, was ja eigentlich von Kunst erwartet wird. Und dann war eben alles anders und alles stand auf dem Kopf. Und dann kam ja die Zeit, wo einzelne Institutionen, man muss ja fast schon sagen, sich getraut haben, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen und die zugelassen haben und die auch ihrem Publikum zugemutet haben. Dann hat es aber ja noch mal eine Weile gedauert, bis sie wirklich so eine Art Salonfähigkeit erreicht haben. Aber das war lang. Also das waren ja viele, viele, viele Jahre, bis das so war. Und jetzt sind sie natürlich in aller Munde, sind sehr präsent. Es gibt viele KünstlerInnen, die dazu arbeiten. Man muss allerdings auch sagen, und das erfüllt mich dann wieder mit Verwunderung, es gibt auch viele sehr erfolgreiche KünstlerInnen, die eigentlich sich nie für solche Themen interessiert haben und die dann, glaube ich, weil es schon fast en vogue war, plötzlich mit Projekten oder Arbeiten kamen, die dann plötzlich aus dem Nichts sich damit befasst haben. Da bin ich dann immer so ein bisschen zurückhaltend und frage mich, ob das jetzt nicht eher so ein Trendding ist. Ich meine, es ist natürlich jedem überlassen, wie er sich damit beschäftigt, aber
Ist das ein Trend, der dich unterstützt oder ist das ein Trend, der dich eher behindert, weil
nee,
plötzlich...
sagen wir mal, es baut die Salonfähigkeit natürlich weiter aus, aber ich meine, ich sage ja jetzt auch nicht, dass die Schwierigkeit des Wegs ein Kriterium dafür ist, ob Kunst jetzt besser ist oder nicht. Aber manchmal steht man dann natürlich schon davor und fragt sich, wie glaubwürdig das jetzt ist. Also wie glaubwürdig solche Entscheidungen sind. Aber gut, das ist jetzt auch nur so ein Detail am Rande und ist wahrscheinlich auch ein bisschen vermessen, das zu sagen. Und ist jetzt ja auch nicht das, was mich täglich beschäftigt. Jetzt gerade im Jahr 2024 stelle ich eher den Trend fest, der ploppt so ganz langsam unter der Oberfläche auf, wo AkteurInnen in der Kunst plötzlich praktisch wie in so einen Rückwärtsgang dabei sind, zu glauben, dass wir wieder an einem Punkt sind, wo man dem Publikum nicht zu viel zumuten sollte. Also das so nach dem Motto, wir wissen es ja jetzt alle, es ist ja jetzt auch so viel aufgeklärt worden, der Vorschlaghammer ist ja jetzt schon einmal rumgegangen und wir haben jetzt ja alle von diesen Themen gehört, aber wir wissen ja, wie schwer es dem Publikum fällt, sich damit zu beschäftigen und darum müssen wir jetzt so Entscheidungen treffen, wie Inhalte leichter aufzubereiten, sie nicht so schwer zu machen, nicht so dunkel, mehr Raum für das Schöne zu
Mehr
also zu
Mickey-Mäuse zurück in die
ermöglichen.
Kunst.
Genau. Und irgendwie habe ich da das Gefühl, das ist relativ stellvertretend auch dafür, dass, glaube ich, so ein Glaube besteht zu sagen, wir haben es ja jetzt alle einmal gesehen, wir wissen ja, worum es geht, die Aufklärung war da, das haken wir jetzt ab und jetzt gehen wir weiter. Was aber total übersehen wird, ist, es ist ja gar nichts geregelt. Die Probleme sind immer noch dieselben, werden immer größer, werden immer weniger zu bewältigen sein, weil sich jeder seine Nische suchen kann, wo er sagen kann, ja, eigentlich möchte ich mich damit nicht befassen, weil die Politik viel zu träge ist, weil es politische AkteurInnen gibt, die aus unterschiedlichen Interessen heraus einfach es zu einem Wahlprogramm erklären, auf der Stelle zu treten und eben zu wissen, wenn man Menschen anbietet, dass sie sich nicht ändern müssen, können sie sich eben relativ sicher sein, dass sie auch wiedergewählt werden, aber damit ja aus totaler Fahrlässigkeit, handeln und eben nicht sehen, was auf uns zukommt und dass es eben eigentlich ihre Verantwortung ist, sich genau, also dazu zu verhalten. Und das macht es ja nicht leichter. Und das sind aber alles so Entwicklungen, die ja eben parallel laufen, die in meinen Augen eine falsche Richtung sind. Also weil sie eben den Eindruck vermitteln, dass wir es ja im Griff hätten. Also es ist praktisch eine Disbalance, ein fehlendes Verhältnis zwischen dem Glauben, man hätte ja schon alles, also man wüsste ja schon alles und der Dringlichkeit, sich dazu zu verhalten. Und das sehe ich eben in Teilen auch in der Kunst. Also zum Glück noch nicht überall, aber ich sehe eine ungute Entwicklung in die Richtung.
Das finde ich gerade sehr, hat mich sehr nachdenklich gemacht, ja.
Also man muss das jetzt, glaube ich, weiter beobachten, aber ich höre es eben an vielen Stellen und bekomme das in Gesprächen mit und empfinde das eben als eine sehr ungute Entwicklung. Aber man muss jetzt sehen, in welcher Weise es umgesetzt wird. Naja, aber vielleicht nochmal auf das, was du vorhin über dich gesagt hast, dass
Ja.
dich meine Kunst in Teilen zum Weinen bringt. Das ist für mich natürlich eine extrem interessante Beobachtung, weil ich ja einfach über Jahre immer nur damit gerechnet habe, dass Menschen eben mit Aggressionen oder mit Ablehnung oder Abwehr auf mein Werk reagiert haben. Und es ist erst seit ein paar Jahren so, also da fällst du nicht, da bist du jetzt tatsächlich nicht die Erste, von der ich das höre. Es ist seit ein paar Jahren so, also dass Menschen mir erzählen, egal ob es eine Performance war oder dass sie eben ein Werk von mir irgendwo gesehen haben, dass sie, ohne dass sie praktisch das noch stoppen, also dass da auch irgendwie so ein kognitiver Prozess stattgefunden hätte, dass sie sofort in Tränen ausgebrochen sind. Und das war für mich oder das ist für mich nach wie vor eine so seltsame Erfahrung, weil ich mein ganzes Mindset drehen muss, weil ich ja eigentlich immer nur mit Abwehr rechne, sich da jetzt darauf einlassen zu können, dass es diese Form der emotionalen Auseinandersetzung gibt, ist für mich ganz neues Terrain. Und ich weiß auch noch nicht, also was der Rückschluss daraus ist. Ich weiß auch nicht, ob alle aus denselben Gründen, den gleichen Gründen in dieser Form reagieren oder ob das oft auch was Persönlicheres ist, irgendein Trigger, den ich gar nicht nachvollziehen oder einsehen kann, oder ob das was Allgemeineres ist, was unter Umständen auch noch bei anderen Personen stattfindet. Das weiß ich ja nicht. Aber damit zu befassen, ist für mich was ganz, ganz Neues.
Ja, das ist spannend. Vielleicht kann ich es ja versuchen, in Worte zu fassen. Ich glaube, dass es bei mir häufig diese Bodenlosigkeit ist, die mir klar wird dadurch. Wie unglaublich, ja, bodenlos diese ganze Situation ist, in die wir uns hineingeritten haben und es immer noch tun. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich betrauere diesen Zustand, in dem wir sind. Das wäre dann schon wieder irgendwie so ein intellektueller Weg. Das ist ein sehr starker Impuls, dass ich einfach, ja, ohne zu denken. Und genauso merke ich jetzt gerade, ich stammel immer noch rum. Ich kann es immer noch nicht gut in Worte fassen. Ich habe noch eine Handvoll Fragen zu deinem konkreten künstlerischen Prozess. Frage 1, die mich sehr interessiert: Hast du Routinen, die dich stützen und leiten? Gibt es irgendetwas, was in deinem Tagesablauf oder Wochenablauf oder Jahresablauf, die dich stützen?
Gute Frage. Also, ich versuche normalerweise viel Sport zu machen. Das ist aber jetzt etwas, also das ist mit der Pandemie etwas eingebrochen und dadurch, dass ich jetzt so viel unterwegs bin, ist das etwas schwer geworden. Aber ich hoffe, dass, sobald ich jetzt ab Sommer wieder regelmäßiger in Hamburg bin, dass das wieder besser integrieren kann. Das hilft mir schon sehr, einfach dann immer so einen Moment zu haben, wo ich irgendwie den Kopf einfach mal frei machen kann. Dann
Eher nicht.
ja, also ich glaube, das ist wirklich schwer zu sagen, weil wir so viel unterwegs sind oder ich auch. Wir sind an so vielen verschiedenen Orten, in so viel, mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen, sich Routinen zu erhalten, die man irgendwie dann an allen Orten beibehalten kann, ist schon ganz schön schwer. Also ich glaube, es war wirklich über Jahre der Sport. Ich habe, egal wo wir waren, habe ich immer versucht, joggen zu gehen. Aber das musste ich mir dann eben alles neu überlegen mit der Pandemie. Nee, also vielleicht ist das, ja, nee, wahrscheinlich fällt mir jetzt, wenn wir auflegen, was ein, was für mich so selbstverständlich ist, was ich aber nicht so, was mir jetzt nicht als erstes in den Kopf kommt. Nee, da kann ich nicht so viel zu beitragen.
Und in deinem künstlerischen Prozess, gibt es da Phasen oder einzelne Schritte, die immer wieder auftauchen, die du überhaupt nicht magst? Und ich meine jetzt nicht sowas wie Steuererklärung machen oder so.
Nee, aber ich schreibe sehr ungern. Es gibt ja viele meiner Kolleginnen, die da auch wirklich ganz toll drin sind, die das Schreiben als Teil ihres künstlerischen Prozesses mit integriert haben, oder die in Teilen ja auch so stark wissenschaftlich arbeiten, dass sie auch promoviert haben oder eben das, ob jetzt wissenschaftliches Schreiben oder anderes Schreiben, ganz klar Teil ihres künstlerischen Profils ist. Und ich schreibe, egal worum es geht, so ungern. Ich schreibe nicht gern Anträge, ich schreibe keine, also ich mag es einfach nicht. Ich bin Bild. Ich denke in Bildern, ich drücke mich in Bildern aus, ich produziere Bilder, ich bewege mich in Bildern, ich bin einfach so stark visuell ausgerichtet. Ich habe auch ganz oft Probleme mit Worten. Also ich nehme mir auch sehr oft Zeit, auf Dinge zu antworten, also auch in Gesprächen. Ich muss das erstmal sacken lassen. Das ist auch was, was jetzt natürlich im Institut mit dem akademischen Protokoll, was da herrscht, für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist, diese Art, Themen zu besprechen und auch sehr schnell mit Worten greifen zu können, begreifen zu können, sich zu einem Thema zu verhalten. Finde ich unglaublich interessant, das zu beobachten, wie Menschen das können. Aber ich bin da halt viel langsamer, weil ich erstmal die Bilder in meinem Kopf abarbeiten muss, weil ich die Worte finden muss, weil ich auch oft denke, nee, ich muss mir erstmal eine Meinung bilden. Ich brauche da jetzt noch ein, zwei Tage und dann können wir uns da nochmal drüber unterhalten. Da merke ich, da kommen wir gerade im praktischen Umgang oft an Stellen, die eben ganz erstaunlich sind.
Aber das finde ich sehr spannend, weil es gibt eben immer mal diese Bereiche, auch in einem Job, den man gerne macht, wie zum Beispiel die Kunst, die einfach keinen Spaß machen, aber da muss
Nee.
man durch, ja, finde ich.
Ja.
Was bedeuten denn dann in dem Zusammenhang auch die Social Media für dich? Da muss man ja ein bisschen schreiben, auch wenn sie sehr bildlastig sind, wie ja, Instagram zum Beispiel. Wie wichtig sind die Social Media für dich?
Instagram ist natürlich schon was für mich sehr zuträglich ist, was jetzt die Nutzung von Bildmaterial angeht. Da habe ich mir so einen Stil angewöhnt, wo ich eben auch ähnlich wie bei der Einbettung meiner eigentlichen Werke eben das Wichtigste über eine Arbeit kommuniziere. Ja, ich habe ja eine sehr überschaubare Followerschaft, von denen ich auch wirklich viele persönlich kenne. Und ich tue ja auch nicht Dinge, die, glaube ich, eher dazu beitragen, dass die Followerschaft wie wild wächst. Also ich spreche ja zum Beispiel nicht über Videos direkt in die Kamera, und teile das dann über meine Stories. Das liegt mir einfach nicht. Da bin ich auch zu zurückhaltend und bin wahrscheinlich auch einfach nicht, also da bin ich auch dieses Müh zu alt, glaube ich.
Ganz
Aber
bestimmt.
es ist nicht so meins. Also es interessiert mich dann einfach nicht so. Also es ist mir schon wichtig, mich auszutauschen. Ich habe auch einfach sehr, 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 sehr viele Künstler in meiner eigenen Followerschaft und in denen ich folge. Also weil mich das interessiert. Mich interessiert, wie andere sich in ihrer Kunst bewegen, was sie beschäftigt. Und bei mir sind dann eher so die Ausnahmen, also zum Beispiel, als wir diese Reise letztes Jahr gemacht haben ans Eismeer, da begleite ich diese Reise bewusst von Tag 1 bis zum letzten Tag für die Leute, wo ich weiß, die interessiert das, auf eine sehr persönliche Art komplett in den Stories durch. Und dann ist aber auch am letzten Tag Schluss. Und dann kann es auch sein, dass ich erstmal 6 Wochen lang gar nichts poste, weil ich gerade nichts zu sagen habe. Ich muss auch einfach immer gucken, wie ich selber gerade unterwegs bin. Also, weil dieses so vielen anderen Menschen folgen, ist ja auch echt anstrengend. Also nicht, weil man die nicht mag oder weil einen das nicht interessiert, aber ich habe oft das Gefühl, wenn man sich mal so 1, 2 Stunden lang in den Stories oder an anderen Stellen eben rumgetrieben hat, dann ist das ja so, als ob man 500 Menschen am selben Tag gleichzeitig oder hintereinander besucht hätte. Und man hat jetzt so Bilder im Kopf oder so Geschichten oder Dinge, die denen widerfahren sind oder die sie für teilwürdig hielten, die bleiben ja auch erstmal haften. Also das ist ja so, wie als ob man 500 Telefonate führt und jemand erzählt einem ganz kurz, was er gerade erlebt hat. Das beschäftigt einen ja schon und man muss dann auch, glaube ich, in dem Moment in der Lage sein, das zu verarbeiten. Und weil ich eben so bildlastig unterwegs bin und auch sehr durchlässig, haftet sich das eben auch ganz stark bei mir. Das heißt, es ist dann manchmal so, dass ich nachts aufwache und diese Bilder im Kopf habe. Und darum muss ich das für mich dosieren. Manchmal denke ich auch, es ist ja auch ein ganz schöner Anspruch, den man selber hat, wenn man Material nach außen gibt, weil man ja natürlich sich wünscht, dass das jemand sieht und daran teilhat und sich damit beschäftigt. Aber das ist ja auch ganz schön sensibel. Also man kann ja nicht immer von Menschen so viel erwarten. Das ist ja auch, wenn man es jetzt mal ganz überspitzt formuliert, man müllt die ja auch mit ganz schön viel zu. Ich kann jetzt nicht explizit sagen, ob meine Laufbahn viel anders gewesen wäre, wenn ich nicht auf bestimmten Plattformen unterwegs wäre. Aber ich finde es natürlich, um Kontakt zu halten, um zu sehen, was so los ist, es ist ja oft auch einfach total pragmatisch und praktisch, dass man sieht, was an Museen passiert, dass es Ausschreibungen gibt, dass jemand Hilfe braucht oder irgendwas sucht, wo man vielleicht aushelfen kann. Also das ist ja dann auch irgendwie eine Art Netzwerk und Zusammenarbeit, die gut ist. Also ich schätze alle meine FollowerInnen sehr, also auch den Austausch, den man da in bestimmten Phasen hat. Und ich mag die auch sehr. Aber ich hänge jetzt nicht beruflich von einer Followerschaft ab.
Ja, wir haben noch gar nicht über die Kunstfigur gesprochen, die du erschaffen hast. Ist es möglich, das in Kürze zu beschreiben, warum du sie erschaffen hast und warum in dieser Form?
Also ich habe sie damals erschaffen, als ich angefangen habe, Performance für mich als Medium in Betracht zu ziehen. Meine erste Performance habe ich allerdings in einem ganz anderen Outfit gemacht. Da habe ich als eine Art Putzfrau die Natur geputzt, also mit Staubsauger, Teppichklopfer und ähnlichem. Da ging es für mich aber eigentlich viel mehr darum, unseren Wunsch nach Kontrolle von Natur in einer Weise zu überzeichnen, die dann aber interessanterweise nicht so gut funktioniert hat, weil ich dann immer, wenn ich diese Bilder ausgestellt habe, vom Publikum die Rückmeldung bekommen habe, dass sie Nachbarn und Nachbarinnen haben, die genau solche Dinge tun, wie Bäume waschen, den Rasen saugen und solche Sachen. Also so abstrakt war es dann doch nicht. Aber bei einer weiteren Arbeit, wo ich damals 2012 mit einer, ich habe sie Blumensamen-Schießanlage genannt, also mit einer Maschine, die mit einem Drucklufttank genutzt wurde, wo man Blumensamen einfüllen konnte und die sind dann durch ein Rohr nach oben geschossen worden und haben sich dann mit dem Wind verteilt. Und ich habe mit dieser Maschine sozusagen einen natürlichen Akt, der ja in der Natur permanent stattfindet, dass eben Wind Samen weiterträgt, den habe ich in künstlicher Weise reproduziert und das in einer extrem gestalteten Landschaft im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gemacht, wo eigentlich jeder Zentimeter Natur einer Nutzung zugeführt ist und habe praktisch durch diesen Akt in ganz archaischer Weise diese menschengemachte Ordnung wieder durcheinander gebracht. Und da musste ich mir eben überlegen, was ich denn während dieser Performance trage und habe dann die Entscheidung getroffen, ein Kleid zu tragen und eben auch in einer Art Überzeichnung mit Stöckelschuhen und eben stark geschminkt mich innerhalb dieser Performance zu bewegen. Und ich bin dann teilweise mit Stöckelschuhen durch den Schlamm im Acker gelaufen. Ich habe die Performance an 7 unterschiedlichen Orten gemacht, die teilweise sehr schwer zugänglich waren, wo ich sehr dreckig geworden bin und ich habe mir damals nur bedingt Gedanken darüber gemacht, warum ich diesen Stil gewählt habe. Also ich habe den hinterher noch perfektioniert. Also es waren keine Vintage-Kleider, sondern Retro-Kleider. Also das heißt, Kleider von zeitgenössischen Modelabeln, die aber eben so eine Anmutung an die 50er, 60er und 70er Jahre hatten. Es war aber eine totale Überzeichnung des Weiblichen. Immer mit einem Kontrast verbunden oder oft, dass ich eben in diesem Outfit mich in Situationen begeben habe, die eigentlich total widersprüchlich waren. Also man würde ja nicht unter normalen Umständen mit Stöckelschuhen im Acker und im Schlamm stehen oder auf Bäume klettern oder ins Meer laufen oder eben Dinge tun, die man eigentlich gerade in diesem Outfit eben nicht tut. Und ich glaube, es kamen zwei Sachen zusammen. Also einmal natürlich erstmal die ästhetische Entscheidung. Wenn man im öffentlichen Raum eine Intervention präsentiert oder eben eine fotografische Dokumentation realisiert, braucht man ja irgendwas, was praktisch einen Bruch herstellt, damit klar ist, das, was man da erfasst, ist eben keine alltägliche Situation. Also es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel wie bei der Arbeit, die jetzt in der Hamburger Kunsthalle hängt, da habe ich ja an einem Fjord in Norwegen gestanden mit einem roten Kleid und werfe einen Plastikbecher Joghurt, den ich vorher gegessen habe, in diesen still daliegenden Fjord. Hätte ich jetzt nur eine Jeans und einen Pullover angehabt, wäre einfach der Eindruck nochmal ein anderer. Und natürlich spielt man mit den Farben, man spielt mit Komplementärfarben, man spielt mit dem Kontrast, man spielt mit der Absurdität, dass man da eben bei der Kälte mit Stöckelschuhen und dünner Strumpfhose und eben in diesem Kleid steht. Man spielt mit dieser extremen Körperlichkeit, dass ich mich der Kälte aussetze, was ja durch so ein Kleid nochmal potenziert ist. Es ist ja auch poetisch. Es ist das Zitat der Rückenansicht von Friedrich. Das ist natürlich ganz wichtig, was die ästhetischen Entscheidungen angeht. Aber ich habe Jahre gebraucht, um für mich selber zu verstehen, dass diese Überzeichnung der Weiblichkeit auch ein zynischer Kommentar dessen waren, wie ich groß geworden bin. Also ich bin ja in den 70er, 80ern eben in einer gefühlten Kleinstadtwelt groß geworden, aber auch einfach in einer Gesellschaft, jetzt grundsätzlich, nicht nur auf die Kleinstadt bezogen, die extreme Erwartungen an junge Frauen und Mädchen hatte und wo ja ein unglaublicher Druck da bestand, ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Und der Umkehrschluss war ja immer, wenn man dieses Bild nicht erfüllt, ist man praktisch nicht liebenswert oder rutscht man raus aus einer Erwartung und enttäuscht praktisch damit. Also wie viel man wiegt, wie man aussieht, wie man sich kleidet, wie man sich verhält, ob man laut lacht oder nicht, ob man selber ist, ob man dazu steht, man selber zu sein. Das war ja eine ganz, ganz schwierige Zeit damals, die ja noch so unglaublich vermufft war und so anstrengend und so unschön und so von Männern dominiert. Man hatte ja kaum Luft zum Atmen. Und da spielte eben dieser Teil der Äußerlichkeit, gerade in dieser Kleinstadt, der gefühlten Kleinstadt, eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass ich unbewusst diese Wahl zu dieser Form von Kunstfigur getroffen habe, als eine Art boshaften, zynischen Kommentar zu sagen, so, ich ziehe mich jetzt in dieser Weise an, erfülle vermeintlich ein Bild, bewege mich aber permanent in einer Umgebung, die eigentlich überhaupt nicht dafür da ist, sie so zu begehen. Aber jetzt lasst mich in Ruhe und lasst mich in Ruhe arbeiten. Also das ist nicht der Hauptgrund, aber das spielt ganz stark mit rein. Und ich habe mich ganz, ganz, ganz lange gewehrt, das auch in dieser Entscheidung zu sehen, aber merke eben immer mehr, dass das doch eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich frage mich jetzt nach 20 Jahren auch zum ersten Mal, ob das eigentlich so weitergeht, also ob ich weiter Kleider tragen möchte oder ob nicht jetzt irgendwas ganz anderes kommt. Aber ich weiß noch nicht was. Aber es ist jetzt zum ersten Mal, dass ich mir die Frage stelle, ob diese Zeit nicht jetzt abgeschlossen ist oder bald zu Ende geht oder vielleicht in Teilen durch was ausgetauscht wird. Aber ich habe eben noch keine Antwort.
Ach, wie
Aber
spannend.
trotzdem möchte ich noch mal dazu sagen, dass die ästhetischen Entscheidungen ganz wichtig sind. Also es ist wirklich was anderes, ob man mit diesen starken Farben arbeitet. Und die Körperlichkeit, also auch was ich mir selber zumute in den Performances, ist natürlich noch mal was anderes, wenn du mit einem dünnen Kleid barfuß in ein eiskaltes Meer steigst und da eine Stunde drin stehst, als wenn du in Neoprenanzug da reinsteigst.
Und ich dachte, es hat sehr viel oder hauptsächlich damit zu tun. Also ich bin gerade ganz geflasht. Ich finde diese Antwort fantastisch und sehr, sehr interessant. Und ich hatte halt gedacht, es ist einfach, in Anführungsstrichen, ein Mittel für dich, in diese Rolle zu schlüpfen, die du dann übernimmst. Eben nicht Jeans und T-Shirt und Schlappen und dann schmeiße ich halt dann da mal einen Joghurtbecher rein, sondern eben du schlüpfst in die Rolle, du wirst diese Kunstfigur und kannst es dann auch ganz anders durchführen, finde
Ganz
ich.
bestimmt und auch, also das spielt auch eine ganz wichtige Rolle, die war aber am Anfang nicht geplant. Die habe ich, glaube ich, erst zu schätzen gewusst oder gemerkt, dass sie mir diese Möglichkeit gibt, als ich anfing, so extreme Reaktionen auf meine Plastisphere-Performance zu bekommen. Also als ich gemerkt habe, ich muss wirklich aussteigen, also ich muss mich von mir selber ablösen, um in der Lage zu sein, diese Performances zu machen. Also es ist mir dann auch viel, viel leichter gefallen, mit den Reaktionen, die dann im Netz zum Beispiel auf diese Performances kamen, umzugehen, weil ich das einfach auslagern konnte. Das war ja jemand anders. Also ich spalte mich praktisch von mir ab, bin in der Performance, bin im Performance-Tunnel, werde bespuckt, werde geschlagen, werde angeschrien, werde beschimpft, werde aufgehalten, werde geschubst. Ich bin zwar irgendwie anwesend, aber eigentlich ist es jemand, an den ich den Job ausgelagert habe.
Ja, glaube
Und
ich.
natürlich ist es auf eine ganz simple Art, ja, wie beim Theater auch. Du steigst in ein Kostüm und weißt, ab diesem Moment überschreitest du eine Linie und ab jetzt zählt's. Also ab jetzt bist du einfach in einem ganz anderen Mindset unterwegs und be bewegst dich anders,
Ja.
sprichst nicht mehr, reagierst anders, hast den Blick nur noch nach innen und kannst das ja dann, also dann wird der Schalter einfach umgelegt. Das
Ja.
stimmt.
Ja, danke. Super interessant. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar möchte ich dich fragen, ob du einen Tipp hast an die junge Künstlerin Swantje Günzel, die du ihr jetzt gerne geben wollen würdest. Etwas, was sie vielleicht gebrauchen könnte an Wissen oder an Kraft oder an Zugängen, die du ihr gerne vermitteln wollen würdest. Gibt es da etwas?
Wenn ich damals gewusst hätte, dass mein größter Trumpf irgendwann sein würde, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, was eigentlich das war, wofür alle mich am Anfang für uninteressant gehalten haben, wenn ich das gewusst hätte, ich glaube, das hätte mir sehr geholfen. Aber das kann man dann noch nicht wissen.
Du beziehst dich auf das Studium wahrscheinlich, ja?
Na, ja, also zu sehen, also ich beziehe mich darauf, dass wenn ich gewusst hätte, dass das, was ich ja über Jahre als Makel empfunden habe, dass meine Themen nicht die richtigen sind, dass meine Themen zu viel sind, zu verstörend sind. Wenn ich damals gewusst hätte, dass das, was als Defizit empfunden wurde oder als Hinkefuß, jetzt das ist, was eigentlich mein Profil am meisten definiert und ja auch mir die Karriere ermöglicht hat, zumindest bis jetzt, bis hierhin, die ich jetzt hatte in den letzten Jahren, Das hätte ich ja nicht gehabt, wenn ich von diesen Themen abgewichen wäre. Also glaube ich zumindest nicht, weil die Ernsthaftigkeit und die Glaubwürdigkeit wahrscheinlich eine andere gewesen wäre. Aber hätte ich das geahnt, dann wäre, glaube ich, vieles einfacher gewesen. Aber das kann man einfach nicht vorher wissen.
Ja, aber das ist ein schöner Tipp, ja. Ja. Dann würde ich jetzt zu den allerletzten drei kurzen Fragen kommen, die uns helfen, dich nochmal ein ganz klein wenig von einer anderen Seite kennenzulernen. Die erste Frage ist immer dieselbe und zwar einfach nur deswegen, weil ich mich selber nicht entscheiden kann. Das sind Entweder-oder-Fragen. Beantwortest du Tee oder Kaffee?
Kaffee. Obwohl ich auch viel Tee trinke, aber Kaffee liebe ich.
Und dann zu bestimmten Tageszeiten, oder?
Ja, also Philipp und ich haben so ein Ritual, dass wenn wir die Zeit haben, dann trinken wir immer um 11 einen Kaffee zusammen.
11. Siehst du, doch eine Routine.
Ja, stimmt. Aber nur wenn wir am selben Ort sind und die Zeit haben. Also darum, es ist halt nicht wirklich immer durchzuhalten.
Und der Tee, irgendein Tee oder ist es dann schwarzer Tee?
Naja, ich bin ja ein Achtel Friesin. Und für mich spielt die friesische Teezeremonie doch eine ganz schön große Rolle. Die habe ich auch jetzt im Institut, habe ich angeboten, dass wir öfter mal sowas zusammen machen können. Und das hat jetzt sehr, sehr viel Anklang gefunden. Und es gibt noch eine Dame aus der Pressestelle, die Halbfriesin ist. Wir haben da sehr, sehr viel Spaß dran. Und auch der Rest meiner KollegInnen, wir machen das immer sehr spontan. Sowas mache ich wirklich gerne. Und weil meine Eltern jeden Nachmittag Tee trinken, schwarzen Tee ist das. Aber vielleicht, wo du mich nach Ritualen gefragt hast, ich trinke jeden Abend vorm Einschlafen noch einen Kräutertee, weil der mich runterfährt. Und das ist für mich so auch der Moment, so jetzt mache ich auch wirklich Schluss für heute. Jetzt trinke ich diesen Tee und dann ist Schlafen und dann mache ich nur noch Sachen, die nichts mehr mit Arbeit zu tun haben.
Dann weiß das dein ganzes System. Jetzt kommt der Tee, jetzt ist vorbei.
Genau.
Ja, super. Tanzen oder singen?
Ha. Ja, das ist eine gute Frage. Dieses Singen-Thema ist wirklich bei uns in der Familie so ein Ding, weil alle so unglaublich gerne singen und ich so die Muffelbacke war, die irgendwie keine Lust hatte, zu Weihnachten zu singen. Und in der Familie von Philipp ist das auch ein Riesenthema. Diese Familie singt immer, wenn sie sich trifft. Und in der Familie gibt es auch verschiedene Menschen, die sehr berühmt dafür sind, dass sie singen. Also sei es in erfolgreichen Popbands oder an anderen Orten. Und ich fiel da immer so etwas unangenehm auf, weil mich das alles nicht so mitgerissen hat. Also ich singe gerne so vor mich hin, aber so Gruppensingen ist gar nicht so meins. Und tanzen, ja, also ja, ich bin früher gerne auf Partys gegangen oder mal, wenn sich es jetzt noch so ergibt. Aber also ich würde, wenn dann sagen, eher tanzen als singen.
Wobei, wenn man zusammen singt, dann kann man sich ja gut hinter den anderen verstecken. Das geht ja auch immer.
Ja, das stimmt. Aber sagen wir mal, ich habe mehrere Situationen erlebt, also wo das dann sehr unangenehm auffiel, wenn der Enthusiasmus nicht so geteilt wurde. Und dann habe ich immer versucht, mich ein bisschen wegzuschleichen. Ich wollte dann einfach nur in Ruhe gelassen. Ja, also ich sag mal eher tanzen.
Alles klar. Und bei der dritten und letzten Frage bin ich echt neugierig. Ordnung und Struktur oder Chaos?
Wir sprachen ja, glaube ich, schon drüber. Ich versuche schon durch eine bestimmte Ordnungsstruktur, sagen wir mal, die Kirmes im Kopf so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also Post-it-Zettel, viele Notizbücher. Nur man kann es ja auch schaffen, diese ganzen Zettel und Notizbücher dann auch zu einem Chaos zu verwandeln. Also ich glaube, es gibt schon so Momente, wo es eskaliert, wo man wirklich das Gefühl hat, man kommt nicht mehr durch. Aber also ich versuche es immer wieder aufs Neue, da eine Struktur reinzukriegen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das eine oder das andere wäre. Ich glaube, es ist so eine Dynamik, die sich gegenseitig bedingt und die dann mal ist das eine mehr und das mal das andere.
Alles klar. Dankeschön. Swantje, dann sind wir eigentlich am Ende unseres Gesprächs. Gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Ich bin immer geneigt, an dieser Stelle zu fragen, gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Ja, es gibt tausend Sachen, die ich dich eigentlich am liebsten noch fragen würde. Aber gibt es irgendwas, von dem du sagst, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden?
Ich glaube, wir haben ja schon sehr viel gesagt. Also mir fällt jetzt akut im Moment nichts ein, was ich noch dringend loswerden möchte. Aber wahrscheinlich kommt das dann in den nächsten Tagen, dass ich denke, ach Mensch. Nein, aber ich glaube, es ist, also ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Ich mache das ja mit den Podcasts auch nicht so oft. Und darum ist das schön, in so ein Format eingeladen zu werden. Und ja, also ich denke, das ist ja jetzt auch erstmal viel zu verarbeiten, was wir so besprochen haben.
Wir haben unheimlich viele Themen berührt. Und bevor ich mich verabschiede und für das Gespräch bedanke, möchte ich dir ganz gerne Danke sagen für deine Kunst. Ich finde es enorm, was du machst, worauf du dich Tag für Tag einlässt. Das ist auch eine der Fragen, die ich nicht gestellt habe. Was macht es mit dir, so eine Kunst zu machen? Es ist nicht einfach. Ich weiß, es nimmt dich auch mit. Und du machst das sicherlich aus einem Teil aus dir selbst, weil du es machen musst, weil dieses Kunstmachen ein Teil von dir ist. Aber du machst es auch, so empfinde ich das, für uns alle. Du willst uns etwas vor Augen führen, das wichtig ist. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Kunst in die Welt bringst. Ich bin dir dankbar für die Art und Weise, dass du auf diese eindrückliche Art und Weise uns so berührst. Sei es denn, die einen oder anderen wütend machst, die einen oder anderen zu Tränen rührst. Aber auf alle Fälle wirst du bei sehr vielen im Kopf bleiben. Das finde ich enorm wichtig und das macht mich ganz, ganz dankbar. Und die Art und Weise, in der du auftrittst, in der ich dich kennengelernt habe, wie du hundertprozentig hinter jedem Satz stehst, du hast so eine Energie. Man merkt, dass du es bist und das ist für mich auch eine Art. Ich ringe gerade mit dem Bild, mit dem Wort Vorbild, weil es so merkwürdig besetzt ist oft. Aber ja, es ist für mich tatsächlich eine Art und Weise, die mich auch anregt. Und deswegen nicht nur für dieses Gespräch danke, sondern allgemein ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich und dass du dir die Zeit genommen hast, das hier mit uns zu teilen. Vielen Dank.
Das rührt mich sehr, dass du das so formulierst. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr, dass du mich eingeladen hast. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, also großer Dank auch nochmal an dich.
Sehr, sehr gerne. Swantje, du hast einiges zurzeit in der Mache. Wo findet man dich live und in Farbe und deine Kunst da draußen und wo findet man dich am besten im Netz?
Also im Netz findet man mich auf meiner Webseite und bei Instagram und Facebook. Und geplant sind jetzt verschiedene Ausstellungen. Also ich bin zum Beispiel Anfang Mai in Hamburg. Da wird es eine Einzelausstellung in der Galerie, die mich hier vertritt, geben, in der Galerie Holthoff. Dann bin ich im September im Kunstverein Lippe in Detmold, auch mit einer Einzelausstellung. Das wird dann in der Schlosskirche im Schloss Detmold stattfinden. Dann werde ich aller Voraussicht nach in Potsdam noch was machen, was eine Art Abschluss meines Fellowships in Potsdam ist. Aber da müsste man tatsächlich noch mal auf der Webseite gucken. Das ist alles noch nicht ganz eingestielt.
Ich
Warte mal,
werde
ich
das
mal
alles
hier.
in die Shownotes packen, ich werde das verlinken und dann gibt es auf der Webseite www.atelier-talk.com auch noch ein paar Fotos. Fotos, die deine Kunst zeigen und ein paar Blicke hinter die Kulissen. Und da findet ihr auch alle Links und natürlich auch in den Shownotes hier in der Podcast-App deines Vertrauens. Swantje, vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg und viel Freude an dem, was da alles kommt. Ich bin auch gespannt, was für Themen du noch präsentieren wirst.
Danke an dich.
Um den Kaffee kommst du aber trotzdem nicht drum rum.
Das kriegen wir hin.
Ich möchte am Ende dieses Gesprächs gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ich möchte dich nur anregen, geh auf die Webseite swantje-günzel.de. Dort kriegst du einen ganz tollen Überblick über ihre gesamte Kunst. Da sind noch so viele weitere Projekte, über die wir überhaupt nicht gesprochen haben. Und Swantje wünsche ich von Herzen alles, alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Ich bin sehr beeindruckt und sehr begeistert und sehr gespannt, was da alles noch kommen wird. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Swantje. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit einem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns doch, die Kunst zu machen, die wir wirklich machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com. Und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Aber etwas ist mir doch noch wichtig. Vielleicht kannst du dir kaum vorstellen, wie sehr es mich weiterbringt, wenn du mir in deiner Podcast-App, sei es Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst diesen Podcast hörst, 5 Sterne schenkst. Es sind tatsächlich diese 5-Sterne-Bewertungen, die richtig reinhauen und mir helfen, dass der Podcast gefunden wird. Wenn dir der Podcast gefällt und wenn er dich unterstützt und wenn auch du mich unterstützen möchtest, damit dich noch viele tolle Gespräche erreichen, dann kannst du das also mit dieser Bewertung tun. Auch die Webseite und alle Links zu Swantje Günzel findest du in den Shownotes, die Webseite von Atelier Talk. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Episode, Episode 100, wieder mit einem ganz, ganz tollen Gast. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss, deine Stefanie Bühlmann.